Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Mann, Adam.
Was denn?
Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße, muss ich sagen.
Was denn?
Wir haben ja explicit Lyrics diesen Reiter angekreuzt. Wir dürfen das sagen. Wir dürfen hier fluchen. Du bringst immer so leckere Sachen mit und dann sollen wir die nicht essen. Diese gefährlichen Nüsse, die du heute mit angeschleppt hast, das ist echt nicht in Ordnung.
Ja, aber dafür sollst du eine Scheiße sagen. Und nur weil wir es dürfen, finde ich das jetzt ein bisschen rotzfrech von dir.
Findest du? Ja. Aber wir sind doch sonst immer so brav.
Das stimmt auch allerdings. Mhm. Ja, dann wir geben uns Mühe, brav zu sein.
Dann machen wir heute mal ein bisschen eine rotzige Episode.
Genau. Und ich frage dich, wie geht's dir heute?
Ja, heute kommst du mir zuvor. Mir geht's gut. Es war ein langer Tag. Es war viel hin und her, der Verkehr. Ich bin noch mit der S-Bahn gefahren, um dem Berliner Verkehr zu entgehen.
Und?
Und ich bin fast immer zu spät gekommen, außer zu dir jetzt heute. Ich glaube, ich wäre mit dem Auto tatsächlich schneller gewesen.
Dein Resümee?
Mein Resümee war, es war gefühlt sehr entspannt, also die Zeit in der S-Bahn, es war schön rauszugucken. Das Problem ist nur, dass man dann wahnsinnig gestresst ins Studio rennt, weil man weiß, auch wenn man angerufen hat, du weißt, du bist jetzt schon zu spät und es ist unfassbar unangenehm für mich, da dann zu spät zu kommen und sich entschuldigen zu müssen. Und dann sagst du so, naja, die S-Bahn, ich hatte die Verbindung. Und du merkst so, während du sagst, es ist eigentlich wirklich scheiße und das macht man nicht. Es ist nicht respektvoll den Kollegen gegenüber. Und trotzdem ging es nicht anders. Ich hätte auch die Bahn hier raus, ne, die fährt halt nur alle 20 Minuten. Und da muss ich wirklich sagen, wir in unserem künstlerischen Schaffensprozess, wir kommen nun mal manchmal auch ein paar Minuten später aus dem Atelier raus. Einfach, weil du nochmal was probierst oder was weiß ich. Und dann bist du halt nicht 10.15 Uhr raus, sondern erst 10.20 Uhr. Und dann kriegst du die Bahn zurück nicht mehr. Und dann musst du eben 20 Minuten warten, um den Anschluss zu kriegen, um hier rauszukommen. Und das ist halt genau die Zeit, wo du sagst, Mann, weg doch mit dem Auto hier fahren. Dann wäre ich wenigstens pünktlich da gewesen. Wäre vielleicht auch stressig gewesen durch den Stau, den ich ja eigentlich umgehen wollte. Und das hat, glaube ich, auch geklappt. Aber ich glaube, heute war wirklich nicht viel Stau auf der Stadtautobahn. Also es hätte wahrscheinlich besser geklappt. Naja, so geht's mir heute. Aber ich freue mich, hier zu sein.
Ja.
Ich freue mich, mit dir, mit unserem Gast heute eine Episode aufzunehmen. Geht's dir auch gut?
Mir geht's auch gut. Obwohl ich heute im Verkehr Glück hatte, die Autobahn war frei. Und die Fahrt hierher war auch so gut wie entspannt, aber im Studio gab es halt ein bisschen mit der Technik.
Ich hörte davon. Ich glaube, ich war dabei.
Du warst sogar dabei, ne? Und das hat mir so ein bisschen den Tag etwas
versalzen,
ja. Sonst fein und jetzt geht's mir erst recht sehr fein.
Gut, das freut mich.
Nun sind wir hier und freuen uns auf eine schöne Zeit.
Wir haben nämlich auch heute wieder einen hochkarätigen Gast für euch, natürlich.
Na, doch.
wirklich.
Das ist doch geheim.
Ich muss ja dazu wirklich zugeben, Axel, ich habe ja so ein bisschen Vatergefühle, was dich angeht, einfach durch unsere gemeinsame Arbeit in der Umbrella Academy, wo du ja unseren Vater sprichst.
Ja.
Ihr kennt unseren Gast des Weiteren aus diversen Produktionen. Er mal sagte eben selber so schön gerne, er spricht oder spielt mittlerweile gerne die alten Zausel, wie zum Beispiel bei der Umbrella Academy. Ihr kennt ihn des Weiteren aus Star Trek Discovery. Ihr kennt ihn aus Die Schlümpfe. Ihr kennt ihn aus Manifest, aus Always Sunny in Philadelphia. Ihr kennt ihn aus Castlevania, aus Prison Break. Ach, guck's doch einfach selber nach. Herzlich willkommen, Axel Lutter!
Donnerwetter, das geht ja runter.
Axel, danke, dass du zu uns kommst. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Und ich freue mich über die Einladung von euch.
Schön. Wie war dein Weg hierher heute?
Kurz und knapp, da ich um die Ecke wohne. Ich fahre ja hier nur über die Brücke und
super. Ne,
von daher ist das ganz gut.
Bist du mit Auto gekommen oder fährst du schon mit dem Motorrad?
Nein, das, um Gottes Willen, bei dem Wetter, ich bin ein schön Wetterfahrer. Nein, das ist mir zu kalt.
Das verstehe ich.
Noch nicht, nein. Ja. Nein, ich bin dann mit dem Auto. Ne, und Fahrrad bin ich zu faul. Ne, ich weiß nicht, bewege mich wahnsinnig gerne, aber ich fahre nicht gerne mit dem Fahrrad.
Oder ist ja auch gefährlich.
Sinn. Naja.
Etem kann dir ein Lied davon singen.
Motorradfahren ist auch gefährlich. Autofahren auch. Leben ist immer lebensgefährlich, nicht? Fabian, das
wird
ist...
Wird besser, wird schlimmer, seien wir ehrlich. Leben ist immer lebensgefährlich.
Genau, siehst
du, ja. Du als alter Kästner-Fan, natürlich kennst du das. Wie bewegst du dich ansonsten, wenn du sagst, ich bewege mich wahnsinnig gerne? Hast du so eine Sportart oder gehst du einfach
viel spazieren? Nee, eigentlich bin ich Motoriker. Ich kann wahnsinnig... lange auch still sitzen und sowas für mich sein, das geht wunderbar und kann auch stundenlang am Wasser sitzen oder entlang laufen, aber ich bin irgendwie immer, ich sehe immer irgendwas. Nicht, dass ich Workaholic bin, aber ich wurschtel halt rum und kann dabei sehr gut abschalten, nicht, und bewege mich halt immer viel, bin eben viel auf den Beinen und erledige und mache und tue, nicht, und ja, aber eine gezielte Sportart mache ich eigentlich nicht, was man machen sollte, nicht, aber
du bist im wunderbaren Jahr 1952 geboren, Axel.
Ja, ob das so wunderbar war? Ein Jahr wie jedes andere. Nein.
Naja, immerhin hat es uns dich beschert.
Ja, gut. Naja, da kamen bestimmt auch noch viele andere.
Ja, aber ich glaube, es gibt viele Fans und Freunde, zumindest unserer Zunft, glaube ich, oder auch Theaterzuschauer, da kommen wir ja noch hin, die sich sehr darüber freuen, dass du in diesem Jahr auf die Welt gekommen bist. Wo bist denn du geboren?
Ich bin direkt in Dortmund-Derne auf der Zeche geboren.
Ach, hör auf.
Ja, ich bin richtig ein Kind vom Püt. Ne?
Sagt man das so?
Ja, das ist so, sprechen die bei uns. Ne? Das ist so wie Herbert Knebel. Ne? Also, nein, ich weiß wirklich, dass ich, und das Schöne ist, ich war jetzt vor einem Jahr, ich habe einen Schulfreund noch dort unten und eine Cousine, die dort unten lebt, und dann sehen wir uns ja ab und zu. Sonst habe ich keine Verbindung mehr dorthin. Meine Schwester lebt in Mühlheim an der Ruhr. Da bin ich dann auch noch so ein-, zweimal im Jahr, obwohl wir dann ansonsten recht häufig telefonieren. Aber um darauf zurückzukommen, alle Häuser, in denen meine Ahnen oder auch wo ich drin geboren bin, die stehen alle noch. Das ist ein gutes Zeichen, ne? Eigentlich. Ne? In dem heutigen Abrisswahn, also merkwürdigerweise, weil ich war eine Hausgeburt. Meine Mutter hat gesagt, wir brauchen da nicht in eine Klinik. Also es wurde zu Hause erledigt, hat auch funktioniert.
Du warst der Zweite oder der Erste?
Ich war der Zweite. Ich habe eine etwas ältere Schwester. Und das war so, das gibt es heute ja alles nicht mehr, die Riesenzechenlandschaften. Und die waren zum Greifen nahe. Mhm. Und da bin ich groß geworden. Also ich habe auch merkwürdigerweise noch heute das Geräusch 24 Stunden von der Zeche. Also die haben ja in drei Schichten gearbeitet. Das heißt also der Förderkorb, dieses typische Geräusch, wenn das Metall aufsetzte, der fuhr ja rauf und runter. Und dann die Hydraulikmaschinen, Pressluft, dann war nebenan ein großer Güterbahnhof, weil die Kohle ja direkt dann verschickt wurde per Güterzug. Und das habe ich heute noch im Ohr. Oder wenn ich meinen Onkel besuchte, der wohnte direkt unter so einem Stahlturm. Das war ganz normal, da war das Wohnhaus. Mhm. Ja, deswegen waren die auch immer alle so laut. Ne? Aber das Glück war, dass... auch Dortmund oder Lünen, das ist eine Nachbarstadt, wo ich dann aufgewachsen bin als Sechsjähriger, das war direkt am Rande des Ruhrgebiets. Das heißt also, unterhalb der Zechen oder der Zeche war ein Bauernhof. Heute würden die Leute ja sagen, um Gottes Willen, was geht denn? Das war für uns normal. Mhm. Und daher habe ich auch sehr viel... ich habe mich viel auf dem Bauernhof rumgetrieben. Mein Schulfreund zum Beispiel, der ist auf diesem Bauernhof geboren. Wir kennen uns, seitdem wir 6 Jahre alt sind, beide. Nicht? Auch diesen Bauernhof gibt es noch. Der ist zwar nicht mehr im Familienbesitz, den haben sie damals verkauft. Und und das ist so, wo meine Kindheit lange, lange mich begleitet hat. Nicht?
Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater war zwangsläufig im Stahlbau, also im Stahlbetrieb.
Harter Job.
Ja, er musste nicht untertage arbeiten. Er hat ja auch seine Jugend war versaut durch den Krieg. Mit 25 kam er aus dem Krieg zurück. War Gott sei Dank, musste er nicht lange in Gefangenschaft. Er war bei den Engländern. Und die haben ja nach 3 Monaten gesagt, alle mal nach Hause und sowas. Nee, aber das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erzählen. Und er hat dann seinen Werkzeugmacher dort gemacht und hat dann im Betrieb, war er dann nachher hat dann Lehrlingsausbilder gemacht, und er war einer der jüngsten Lehrlingsausbilder. und war sehr politisch sehr engagiert. Also er war richtig ein überzeugter Sozialdemokrat, wie es heute nicht mehr gibt. Nicht? Also,
wir hatten vorhin ja schon das Thema mit der Rhetorik.
Ja, ja, nee, er war wirklich und hat darauf geachtet, nicht? Und war also glücklich, dass meine Schwester dann auch gleich zum Abitur, du musst das machen und draußen, nicht? Und Mutter hat auch ein bisschen, wir hatten nebenher noch so einen kleinen Kiosk, den hatte man von Opa und Oma geerbt, nicht? Das war auch noch dabei, also... Alles in allem war das richtig, ja, war das schön da. Ne?
Sehr bodenständig auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und da hat Vater auch immer sehr drauf geachtet oder eben Mutter genauso, nicht, dass wir wir sind sehr liberal erzogen worden. Bin von meinem Vater nicht einmal geschlagen worden. Zweimal. Einmal habe ich eine Ohrfeige gekriegt, zu Recht, und einmal einen Tritt in den Hintern.
Weißt du noch, was du gemacht hast, warum du die gekriegt hast?
Das hatte er angekündigt, weil wir haben als Kinder immer in einem Schuppen gespielt von einem Nachbarn. Und der Nachbar hatte nichts dagegen, aber mein Vater wollte das nicht, weil da irgendwelche gefährlichen Werkzeuge auch drin waren. Und er hatte das ja aufgrund seiner Arbeit immer erleben können, wie in einem großen Stahlwerk. Da war ja fast jeden Tag irgendwie ein Unfall. Und ich habe dieses Verbot umgangen. Und dann kam er nach Hause. Dann hat es zack eingegeben. Und einmal kam ich zu spät nach Hause. Das war gegen die Verabredung. Da war ich schon etwas älter, 16. Und dann hat es einen Tritt in den Hintern gegeben. Sagt er, ich muss jetzt nicht sagen, warum.
Aber du wusstest dann Bescheid.
Aber ich habe mir so etwas gemerkt. Nein, er hat das... Das war schon okay.
Okay, also verziehen.
Ja.
Und du bist dann dort zur Schule gegangen, Kindergarten erstmal, oder war das zu Hause? Kindergarten gab es da nicht?
Nö, das war doch. Wir wurden ja alle in Kindergärten gesteckt, weil meine Eltern hatten ja eine Mischehe, hieß das damals, musst du dir vorstellen. Also Vater war protestantischen Glaubens, zwar nicht praktiziert, und Mutter war also katholischen Glaubens, und das hieß dann Mischehe, so ein schwachsinnig. Und die Großmutter ging natürlich immer, die war also wirklich überzeugte Katholikin, die bekreuzigte sich, wenn Gewitter kam, also sie war strenggläubig und hatte immer einen gepackten Koffer, wenn also Unwetter war. Das kann man aber auch nachvollziehen, weil die hatten zwei Kriege erlebt. Gut, im Ersten Weltkrieg war ja in Deutschland war ja nicht viel beschädigt. Aber die haben die Bombennächte erlebt. Und was es heißt, alles zu verlieren, wir sehen es ja heute hautnah teilweise durch Fernsehberichte. Daher kam das auch. Aber die Eltern haben sich davon auch frei gemacht. Aber ich wurde zum Beispiel, ich war auf einer katholischen Grundschule. Wobei da aber die Religionslehre... Die war sekundär. Da gab es einmal die Woche, heute würde man vielleicht sagen Ethikunterricht, und da wurde Katechismusunterricht gemacht. Und Vater sagte mir immer, glaub diesen Heinis nicht alles. Frag lieber vorher.
Gab's da, wie soll ich sagen, Twiste zwischen deinen Eltern diesbezüglich?
Nein, oder? Überhaupt nicht. Nein, Mutter hat auch gesagt, da geht man hin und dann ist gut. Und wenn du älter bist, brauchst du da auch nicht mehr hingehen. Nicht? Also man hat das halt gemacht, aber wir zu Hause waren auch nicht strenggläubig. Also das war weg, das musste nicht sein und sowas. Nicht? Und das war so. Es gab eigentlich nur, es gab eine evangelische Grundschule und es gab eine katholische Grundschule.
Ne? Okay.
So, ja.
Warst du denn ein guter Schüler oder mittel? Oder?
Ja, nein. Ich bin eigentlich gerne zur Schule gegangen, weil ich viel mit Schulkameraden, ich fand das immer toll. Und wir hatten ja immer eine Kontinuität. Das heißt also, auch die Lehrer haben uns ja durch mehrere Klassen begleitet. Ja. Und die ersten drei Jahre war ich ja noch in Dortmund in der Schule. Und dann, weil die Eltern auch umzogen und sagten, damit du nicht immer hin und her fahren musst mit dem Zug. Ich bin ja als Sechsjähriger ganz alleine auf dem Zug hinten drauf, morgens um 8 Uhr. Und dann bin ich eine Station gefahren. Also wurde ich dann in unserem Wohnort eingeschult. Und da haben uns quasi die Lehrer, die wurden ja nicht ewig ausgewechselt oder irgendwie sowas. Nicht? Und da konnte man dann wählen, ob du dann wann war das, glaube ich, ab der vierten oder fünften Klasse zur Realschule oder aufs Gymnasium. Mhm. Und da hat es bei mir gehapert, weil ich einfach zu verträumt war. Meine Schwester, die ist ja dann gleich aufs Gymnasium, und dann sagte der Pauker, wir tun dem Axel keinen Gefallen damit. Ne? Ich konnte wahnsinnig gut Aufsätze schreiben, viel erzählen, musste Gedichte vortragen. Das konnte ich, aber alles, was mit Physik zu tun hat, das hat mich zwar ein bisschen interessiert, aber Das war mir nichts.
Okay. Bereust du das so im Nachhinein, die Entscheidung auf die Realschule gegangen zu sein?
Ach, das weil ich habe es ja dann nachgeholt. Es gab ja so Abendschulen, dann ist das bei uns. Nein. Aber ich wusste schon damals als Kind, dass ich nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten wollte.
Warum?
Also mir war das zu laut in diesem Betrieb. Ich durfte ja ab und zu mitgehen, das war ganz normal. Also jetzt nicht in den laufenden Betriebsabfluss, weil da riesige Maschinen tonnenweise sich bewegten. Aber ich durfte sonntags mal mit durch den Betrieb laufen. Der lief dann ja auf 30%. Dann haben die dann ein bisschen, die haben Brücken hergestellt und für die Gruben unten Teile und sowas. Aber dieses Geschrei, dieser Maschinenlärm, und das war mir nichts. Nicht? Und ich habe ja dann irgendwie das Kochen entdeckt. Meine Mutter sagt immer, woher hat der Bengel das? Nicht? Ich habe wahnsinnig gerne mitgemacht zu Hause und sowas. Und habe mich dann für eine Hotel, ich wollte in die Hotelbranche gehen.
Direkt nach der Realschule?
Keine Realschule, das hieß Volksschule. Heute würde man Hauptschule sagen. Mit der 9. Okay. Klasse, da bist du 14. Und da bin ich dann ging man zur Berufsberatung. Mit 14 Jahren weiß kein Mensch, was er richtig will oder sowas. Ja. Aber die haben dir dann natürlich da ein bisschen geholfen und meinten dann, wenn du ins Hotelgewerbe willst und vorher Koch lernen willst, ist es besser, du lernst vorher auch noch Fleischer oder Konditor oder Bäcker. Da habe ich gesagt, nee, Bäcker musst du früh aufstehen, Tiere schlachten kann ich nicht. Konditor, ja, gut. So, und dann habe ich eine dreijährige Konditorlehre angefangen.
Also du kannst jetzt auch Torten backen und so.
Torten backen, das geht nicht, Edel. Nee? Da ärgere ich mich jedes Mal, wenn sie in Hörspielen sagen, back uns eine Torte, back mal eine Torte, da kommt nur noch Brühe aus dem Ofen. Nein, eine Torte wird hergestellt, ein Kuchen wird gebacken.
Ah, danke.
Ja, eine Torte ist ja mit Sahne und Nougatcreme und verstrichen, nicht wahr? Und das kann man nicht.
Es ist verwirrend für mich. Zum Beispiel sagt man im Türkischen, man trinkt Suppe. Hier sagt man isst Suppe. Also für mich suggeriert Essen, indem man halt darauf kaut.
Ja, du hast recht. Ja.
Und die Suppe schlürft man oder trinkt man.
Deswegen sagt man
im Türkischen zum Beispiel, gehen wir mal eine Suppe trinken. Ja. Wenn ich dann hier sage, gehen wir mal eine Suppe trinken, dann guckt man so einen schräg an und sagt, man isst die Suppe.
Ja, ja.
Und das ist genauso halt mit der Torte.
Ja.
Also für mich, etwas schiebt man in den Backofen und dann wird es gebacken.
Ja, das ist ja richtig.
Aber die Torte wird ja nicht so hergestellt.
Nein, aber warte mal, gibt es denn nicht dieser Tortenboden? Der wird doch auch gebacken,
oder? Tortenboden, ja.
Ja.
Nein, ich,
okay. Also Teile
ich pingel da. Und ich
nein, man, es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich mag das sehr. Wenn man das dann erklärt, wo es dann halt für einen begreiflich wird, dann...
Ja, genau. Also wie gesagt,
bringt mich ja auch weiter.
Da hat Fabian ja recht. Also die Torte wird, also der Grundstock einer Torte ist der Boden. Ein Mürbeteigboden oder ein Biskuitboden oder wie auch immer. Und der wird natürlich gebacken. Sonst geht es ja nicht, nicht?
Ja.
So. Aber um die Torte dann in Vollendung zu bringen, da gibt es ja Obst oder was weiß ich, alles Mögliche, dann, die wird dann hergestellt.
Nicht? Okay.
Ja.
Danke.
Nein, aber der Volksmund sagt in Deutschland natürlich auch Tortenbäcker, sagt man auch oder sowas. Nicht?
Hast du die Lehre denn beendet?
Die habe ich, das war ein Gentleman Agreement mit meinem Vater. Weil ich merkte nach 2 Jahren, dass mir das alles nichts war. Weil also geplant war, danach den Koch zu machen und dann nach einer Hotelfachschule. Wir hatten auch in Dortmund eine sehr renommierte Hotelfachschule. Und dann wollte ich in die große, weite Welt und ins Hotelgewerbe. Ne? Und da hat er gesagt, auf jeden Fall, da habe ich gesagt, das ist mir nichts. Weil ich merkte dann, hin und her, komme ich gleich noch zu. Sagt er, die Lehre wird zu Ende gemacht und dann finanziere ich dir eine zweite Ausbildung. Weil deine Schwester geht ins Studium, das ist auch klar. Also gleiches Recht, machst du das auch, wie du willst. Kannst dich auch für irgendetwas anderes entscheiden. Und da habe ich mit Schlag 31. Juli 1970 war diese Lehre beendet. Und dann habe ich gesagt, so, das war's. Der Grund war, es war jeden Tag das Gleiche oder dasselbe oder wie auch immer. Du hast zwar nicht immer Apfelkuchen oder das machen müssen, aber es war immer so und ausschlaggebend. Ich muss mich heute selber drüber lachen. Damals kam der Song von Udo Jürgens raus, aber bitte mit Sahne.
Okay.
Und der lief bei uns immer vorne im Café. Wir hatten ein kleines Café, also nicht meine Eltern, sondern mein Lehrmeister oder Lehrherr. Da rannte man natürlich rum. Und da trafen sich immer etwas korpulentere Damen und keiften und schrien und pressten diese Kuchen, was Udo Jürgens ja so hervorragend dort besingt, hinein. Da habe ich mir immer gedacht, da stehst du da hinten 3 Stunden und machst und tust und verzierst. Und dann kommen diese gierigen Mäuler. Da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Diese Kunstwerke, die man schön ja, gestaltet.
Ja, und da habe ich gesagt, nee. Und das, weil das war mir nichts. Ich wollte auch mehr Kontakt mit in einem Beruf haben mit anderen Menschen. Möglichst mit vielen und so weiter. Und auch rauskommen und sowas. Naja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, schon ziemlich schnell. Dann habe ich erstmal gejobbt bei der Post, brachte meine Schwester mich drauf, die machte das im Semester immer. Im
Was
Semester
hast du da gemacht? Briefe ausgetragen?
Ganz normaler Briefzusteller. Ich war sogar vereidigt.
Ui.
Ja, oder aufs Grundgesetz musste schwören als Beamter, aber ich war, glaube ich, vereidigter Postfacharbeiter. Ja?
Dass du schwörst ein Eid, dass du die Briefe nicht öffnest.
Dass du die nicht öffnest, musste ich dann extra hin und auch aufs Grundgesetz. Und das ist aber kein Beamteneid, sondern ein Postfacharbeiter. Verdient man hat dort recht gut verdient. Fing zwar morgens um 6 Uhr an und warst, wenn du fleißig und flink warst.
Mist, du wolltest doch nicht früh aufstehen.
Aber macht man das heute immer noch? Wisst ihr das? Ob man immer noch ein Eid gibt oder schwört?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Also wir... ist kein Eid, wir mussten schwören. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Wir mussten schwören aufs Grundgesetz.
Ja.
Ne, und auf die Post, also dass du da nicht irgendwelche Geheimnisse verrätst da und den Leuten die Briefe klaust. Nicht? Und das andere ist ja ein Beamteneid. Mhm. Aber das war 1970, ob es das heute noch so gibt. Und da habe ich dann nebenher, weil ich dann früh fertig war mit der Arbeit, habe ich eine 2-jährige Abendschule gemacht. Das konnte man damals machen und dann gehst du 3-mal die Woche dorthin und da habe ich dann das Fachabitur nachgeholt.
Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe einen Freund, der ist nicht Briefträger, aber Paketzusteller. Ich frage den jetzt einfach mal, ob der das machen musste.
Jetzt,
wir machen das jetzt live. Pass auf.
Frag den mal, ob das... Also
wir machen das mal so und dann rufe ich ihn einfach mal an.
Weil okay. Ich habe ja richtig täglich viel Geld auch mit rumgetragen. Das mussten wir ja auszahlen teilweise.
Ach so.
Ja, es gab...
Ach, das ist doch doof.
Das kennen wir ja.
Das ist doch doof. Schade.
Der stellt wahrscheinlich noch die Briefe aus.
Wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ich frage ihn trotzdem mal. Mario, mal ganz kurz. Wir haben gerade einen Gast bei uns beim Podcast und ich wollte dich fragen, ist das heute immer noch so, dass du als... Paketzusteller oder als Briefzusteller schwören musst aufs Grundgesetz, dass du die Briefe nicht öffnest und sie zustellst und so? Oder macht man das heutzutage nicht mehr? Kannst doch gerne nochmal anrufen.
So, jetzt sagen wir.
Dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ja. Mario ist nämlich unter uns. Er ist ein ganz, ganz treuer Zuhörer. Ein guter Freund und ein ganz treuer Zuhörer. Ja, der wird sich wahnsinnig freuen.
Ja,
aber gut, wir gucken mal. Der wird ja nochmal drauf reagieren. Ja, ja. Fachabitur hast du dann nachgeholt.
Das nannte sich Fachabitur, nicht? Oder eben auch die mittlere Reife.
Ja.
Und damals hatte man so die Jungs, die also nicht in technische Berufe reingingen, die hatten damals, kam dieser Begriff Sozialarbeiter. Das kam damals so auf.
Ja.
Und das interessierte mich mehr als die Technik. Und dann bin ich also mitgelaufen in meiner Freizeit und habe mich, was jeder Jugendliche auch manchmal macht, habe mich mit der Polizei mal in Verbindung gebracht. Oder das waren so mit einem Jugendgerichtshelfer.
Warte mal, mit der Polizei in Verbindung gebracht, im Guten?
Wie Im Guten, einfach Guten, nur gefragt und sowas, welche Möglichkeiten es dort gibt und sowas. Und das sind auch so Sachen, die, da war dann ein Herr, der machte da auch so eine Art Beratungsgespräch oder wie auch immer, sagte, ja, viele Pläne. Da gebe nur eins zu bedenken, auch bei uns werden Sie Beamter, wenn Sie in diesen Weg, da ist Ihnen alles vorgeschrieben. Das hat er ohne Bosheit gesagt, wie der Bleistift zu liegen hat, wie das Radiergummi zu halten ist. Sagt er, ich übertreibe jetzt. Und überlegen Sie sich das, ob Sie das Ihr Leben lang möchten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, in der freien Wirtschaft zu arbeiten oder in einen anderen Beruf zu gehen, der ähnlich gestrickt ist, dann überlegen Sie sich das. Ich denke, oh, ehrliche Worte irgendwo.
Interessant.
Ja, ja. Also das, sowas habe ich nicht vergessen. Und bin dann auch mit einem Jugendgerichtshelfer, heute sagt man Bewährungshelfer,
ja.
Hab an na, wie heißt es, an Gerichtsverhandlungen teilnehmen dürfen als Gast. Nicht?
Und Praktikum gemacht sozusagen.
Ja, den Begriff Praktikum gab es damals nicht. Ne? Und habe mir das angehört. Und auch Sozialarbeiter, damals wurden so diese Haus der offenen Tür, hieß das bei uns, wo Jugendliche sich treffen konnten. Da war Disco, da war und so weiter und sportive Sachen und was weiß ich. Und die sagten auch ähnlich, überleg dir das, weil die hatten schon nach 3 Jahren die Schnauze voll. Ja, ewig dieser Terror, immer das, da musst du das machen. Und da sag ich, irgendwas stimmt doch nicht. Mein gut, dass Arbeit natürlich irgendwo eine Monotonie haben kann, das wissen wir alle oder sowas. Ja. Und ja, und dann haderte ich so ein bisschen mit mir. Nicht? Was machst du? Ja. Weil es musste ja irgendwie weitergehen.
Wo hast denn du gewohnt zu der Zeit? Noch zu Hause?
Oder da habe ich noch zu Hause gewohnt. Okay. Ja, ja.
Gut, also dann hattest du ein bisschen Puffer, ein bisschen Luft.
Na, ich bin ja regelmäßig arbeiten gegangen und bei der Post konnte ich ja. Und dann war ich mit 19 war ich dann fertig da. Nicht? Mit dieser Abendschule da.
Jetzt und nun?
Willst du sicher wissen, wie es weitergeht?
Na, auf jeden Fall, deswegen sind wir ja hier.
Wie es weitergeht, ja. Ja, wie ging das weiter? Das war...
Du, wenn du es selber nicht mehr weißt, dann machen wir noch ein Bier auf.
Nein, ich
und dann reden wir über Motorräder.
Kein Alkohol, ist ja alkoholfreies Bier. Nein, ich weiß, es gab, ich überlege nur, wie ich das... ach so, ja, pass auf. Ich habe nebenher, das fing dann an in dieser Lehre, da als Konditor, und habe in meiner Jugend in so einem Freizeittheaterverein, und das wurde damals bei uns von der Volkshochschule, das nannte sich die Kulisse, die es heute noch gibt. Und die hatten viel Erfolg in diesen Amateurszene, die war bundesweit, die fuhren dahin. Und da gehst du einfach mal hin.
Noch zur Jugendzeit?
Zur Jugendzeit. Okay. Da war ich 16 oder sowas, ne? Und das war abends. Und dann, weil ich habe natürlich viel immer Bücher gelesen, gemacht, getan. Und also ich hatte einfach, ich habe sehr viel Theater besucht. Schon als Kind hatte ich ein Abo, das gab es damals auch bei uns. Und war dann völlig begeistert, wenn ich das Gelesene... Schatzinsel, die konnte ich rauf und runter lesen und dann habe ich das plötzlich auf der Bühne gesehen. Also das war für mich ja das Größte. Ne? Und weil dann saß der wirklich in der Tonne mit dem Apfel oder sowas, ja. Und dann war der wirklich, dann kam der Böse da. Und das war, ich fand das sagenhaft. Ne? Gibt übrigens heute noch ein Bild im Kindergarten.
Von dir?
Von mir. Bei einer Kasper-Theater-Vorstellung. Und wer kreischt und fällt bald in Ohnmacht, das war der kleine Axel. Da saß ich hinterher. Ja, das war für mich das Toll. Also okay, habe auch die ganze Verwandtschaft damit immer unterhalten. Ja, das werden sicherlich viele gemacht haben. Und da fing ich dort an und habe Theater gespielt. Götz, Kurt Götz, na sag mal Luther, jetzt geht's gleich los. Am Anfang noch mit, ja. So, und da habe ich den Postboten gespielt. Hat mir Spaß gemacht. Und dann hatte ich sofort einen... Mit 17 habe ich den Teufel im Jedermann gespielt. Mhm. Und da habe ich nicht nachgefragt. Ich habe den einfach wie ich mir den Teufel vorstellte. Mhm. Ja, und dann mit diesem Text und sowas. Und das war richtig voll. Wir hatten ein wunderschönes Theater, was es heute noch gibt in Lünen, das Heinz-Hilper-Theater.
Hat aber kein festes Ensemble mehr, oder
doch? Nein, das war auch kein festes Ensemble. Ah. Da durfte die Kulisse spielen und der hat es dann tatsächlich, unser Chef, geschafft, dass wir 3 Vorstellungen mit 750 Leuten immer haben.
Wow, ne? Toll.
Ja, nicht? Und das war, und da war ich sehr aktiv immer mit diesem. Und dieser... In der Kulisse gab es eine Abspaltung, weil dann plötzlich so das absurde Theater auch aufkam. Und das mochte unser damaliger Spielleiter nicht so. Und man hat mich dann in die neue Kulisse mit rübergeholt. Und da haben wir dann von Brecht gespielt, die Gewehre der Frau Carrar. Und ein Stück von Fernando Arrabal, das ist so absurdes Theater, Picknick im Felde. Frag mich nicht mehr, um was es da ging und sowas. Und da nahm ich, da war eine Journalistin dabei, die mit dem Regisseur dort befreundet war. Und das weiß ich noch wie heute, dass wir nach einer Theateraufführung da gesessen haben, draußen auf dem Park irgendwo. Und sagte, wenn du jetzt nicht zur Schauspielschule gehst, dann trete ich dich in den Berühmten. Da habe ich gesagt, Barbara, was soll das denn? Was soll ich denn auf einer Schauspielschule? Das ist doch brotlose Kunst. Das macht zwar Spaß oder so. Sag mal, merkst du eigentlich nicht? Du gehörst da irgendwo hin. Ja. Habe ich das zu Hause mal so erzählt und meinen Eltern, jo, das ist dein Leben, du musst es wissen. Mach das.
Ui.
Und es gab damals ja kein Internet, man hatte wenig Verbindungen. Profischauspieler kannte ich überhaupt nicht, nur von der Bühne oben und sowas. Und da gab es die Folkwang-Schule in Essen und die Westfälische Schauspielschule in Bochum. Mhm. Die beiden Schulen sind heute fusioniert. Mhm. Unser altes Schulgebäude in Bochum gibt es nicht mehr. Ich habe es vor 4 Jahren noch mal besuchen können. Und dann wurde es auch abgerissen. Und ich habe in Essen angerufen und die sagten, das ist jetzt eigentlich schlecht, weil wir sind schon dran. Sie müssten jetzt noch ein halbes Jahr warten, bis wir die nächsten Prüfungen haben. Aber Bochum macht gerade Aufnahmeprüfungen. Und die beiden Schulen waren sich immer etwas fremd. Weil Essen war immer so die etwas, sagen wir mal, konservative Richtung. Und Bochum hatte den Takt so, ich sag mal so, leicht links.
Mhm.
Ja. Und damals war ja das Bochumer Schauspielhaus unter Peter Zadek war ja sehr, hatte ja immer schon einen tollen Ruf gehabt, unter Saladin Schmidt damals. Und der Peter Zadek war gleichzeitig der künstlerische Oberleiter der Schule, das war aber nur auf dem Papier. Der hatte mit der Schule gar nichts zu tun, weil die Schule hatte einen eigenen Direktor.
Mhm.
Und ich bin da hingefahren mit dem Motorrad. Damals hatte ich auch schon so eine dicke BMW. Da kam mir eine bebrillte Frau entgegen mit einem Kittel, Helene war das, die putzte den Putzeimer. Was willst denn du hier? So Rocker können wir hier gar nicht gebrauchen. Das Motorrad musst du da mal in der Ecke stellen. Ne? Ja, ist das ja gut. Und dann bin ich einfach ins Sekretariat marschiert und habe gesagt, guten Tag und so, ich möchte mich, ja, bewerben sich mal. Und dann habe ich da einfach so ein formloses Ding hin. Und ja, und dann innerhalb von 3 Wochen sollte ich dann zum Vorsprechen kommen. Da war ja unheimlich was los. Es wurden ja nur 12 Leute genommen und ich glaube 500 Bewerbungen. Und am ersten Bewerbungstag, nachdem ich vorgesprochen hatte, ich hatte übrigens dann den Teufel vorgesprochen aus dem Jedermann, es war mir egal, und auch den aus Gewehre der Frau Carra, irgendeinen Arbeiter und dann eine Pantomimengeschichte habe ich gemacht. Und mir war das egal, was die da sagten. Da waren auch Schüler dann dabei, die hatten also Mitbestimmungsrecht. So wurde damals alles gemacht. Und weil ich der Maxime dahin gegangen bin, wenn es nicht funktioniert, bewerbe ich mich auch nicht woanders. Weil ich hatte damals eine wundersüße, hübsche Freundin, mit der ich heute noch Kontakt habe. Und ich wollte nicht von meiner Cordula weg. Soweit. Ich sage, das mache ich nicht.
Wo, die war auch in Lünen? Oder?
Die war in Lünen, ja. Sie hat ja einen anderen Beruf gehabt und sowas. Und ich wusste, dass es natürlich München gab, Falkenbergschule, Hannover und so diese staatlichen. Weil ich hatte mich da natürlich auch mit ein paar Leuten schon zusammengesetzt, die dann sagten, pass auf, mit Privatschulen, das gibt es auch und so weiter und hin und her. Und hatte auch über die Schule ein bisschen recherchiert, wusste, in welcher Richtung Bochum läuft. Wusste aber, dass sie einen exzellenten Ruf hatte, also auch sprich in ihrer Ausbildung. Und jetzt kommt es nach diesem ersten Tag, zieht mich dann ein Lehrer zur Seite und sagt, wir möchten, dass du hier bleibst und heute Abend ist nochmal eine Nachprüfung. Für die Leute, die wir schon rausgefiltert haben.
Ja. Ich
sag, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und dann wurden von, ich weiß nicht, am Tag hatten vielleicht, ich sag's jetzt mal, 30 Leute oder 40 vorgesprochen und dann blieben 5 oder 6 am Abend über und machten noch mal so eine Gruppenübung.
Wenn du dir mal überlegst, wie viel das heute sind. Und ich, damals nur 30.
Ich weiß es nicht. Ja, die wurden dann erstmal so und dann war 3 Tage die Prüfung. Und dann fuhr ich nach Hause. Und dann, komm, 3 Tage geht's dir natürlich.
Warte mal, Gruppenprüfung. Weißt du noch, was da abging? Also was du da machen musstest?
Dann machte man so Art, ja, heute, damals nannte man das Sensitivity Training oder es kam Stanislavski-Übung. Man hat sich einfach auf den Boden gelegt, sternförmig, was man heute dann auch irgendwo macht. Und einfach so Bewusstseinsübungen machen. Ja, so langsam oder auf Abnehmen, auf Töne. Wo der eine sagte, mach mal einen Ton und versuch den abzunehmen. Um eine gewisse Sensibilität wollten die sehen, zu spüren, wie das ist. Ja? Mhm. Und ganz einfach. Nicht?
Oder also einer macht Hu.
Und der andere nimmt Hu ab oder Bälle zuwerfen. Okay. Und dabei irgendwie einen Ton. Also einfach sowas, ne? So, und das in aller Ruhe zu machen, nicht? Oder gemeinsam zu gehen. Der eine geht vor und legt das Bein ganz hoch, bevor er es wieder aufsetzt und sagt, und der nächste übernimmt das bitte. Also eine Abnahme irgendwie, nicht? Und dann hatten sie, riefen sie an und sagten, ja, okay, wir freuen uns, sie aufnehmen zu können. Da habe ich gesagt, boah, wie jetzt? Ne? Und da war ich dann mit, ja, wir waren 6 Bengels und 5 Mädels in unserer Klasse. Dann.
Wie geil.
Ne? Ja, ja. Nicht?
Du warst, wie hast du dich gefühlt? Warst du gleich auf Wolke 7 oder war das
erstmal
so?
Nein, ich war das immer, das muss aber von zu Hause kommen auch. Ich war immer sehr bodenständig und sehr realistisch. Mhm. Weil ich mir sagte, wenn das nicht funktioniert, dann machst du eben was anderes. Wenn du dich auf einen LKW schwingst und fährst oder sowas. Das war mir egal. Ne? Weil es haben sich, das konnte man sehen, ich will ja jetzt nicht so weit ausschweifen, Dramen abgespielt. Da haben Leute vor dem Lehrer gekniet. Das konnte man sehen. Da war ja während der Aufnahmeprüfung und war ja richtig was los in der Schule. Ich muss zur Bühne. Ich war schon da und da. Und dann sagte dann der Herr Wilhelm, hieß er damals, der Otto, das hat keinen Sinn. Wir können sie hier nicht nehmen und sowas. Aber da haben sich richtig Dramen abgespielt. Oder auch, man hatte ja ein Mindestaufnahmealter. Also wer über 27 war, da wollte eine ihren Lehrerberuf. Die war schon, die war 28, 29. Nein, ich muss dann doch zur Bühne. Da sagte, sie haben natürlich was für die Bühne, aber tun sie sich das nicht an, wenn das nicht gut geht. Ich will nicht schuld sein, dass sie... Ne? Und da habe ich mir immer gedacht, ich sage, holla, holla, also so willst du aber nicht werden. Und dann fing das aber an und ich bin einfach mit Alpha da rangegangen, weil es mir einen unheimlichen Spaß gemacht hat. Mhm. Ja? Aber ich immer schon so meinen Sturkopf hatte, weil ich weiß noch, dass wir, als die Schule, bevor sie dann richtig losgehen sollte, wollte Herr Zadig noch mal die Schüler sehen, die aufgenommen worden sind. Das hatte er, dieses Recht. Und dann saß dieser, weiß ich noch wie heute, hatte immer seinen roten Pulli um, die Brille auf der Nase, war mit seinem Dramaturgen da. Improvisieren Sie irgendwas? Und ich sage, ja, was soll ich denn improvisieren? Irgendwas ist, stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und müssen Ihrer Frau sagen, dass Sie gerade ein Kind überfahren haben. Ich sage, okay, gut. So, und dann habe ich mir das in meiner Fantasie vorgestellt, wie ich das mache. Ja, ja, gut, danke schön. Ja, der nächste wieder. Was soll das eigentlich? Und dann machten draußen nur einer. Komm, lass es dir. Hab irgendwann nach einem Jahr erfahren, dass der Zadig über mich gesagt hätte: ganz passabel, aber ich kann mit dem nichts anfangen. Der ist in 3 Jahren sowieso am Schillertheater in Berlin. Ich war dem zu normal als Schauspieler. Weil ich hab natürlich
was
so,
für einen Ruf hatte das Schillertheater?
Das Schillertheater war konservativ. Also bei diesen Leuten.
Ja.
Weil die Bochumer hatten ja, die hatten ja eine etwas andere Richtung, auch Theater zu spielen, die teilweise grandios war. Aber für die Schillertheater war erzkonservativ, alt, verstaubt, sage ich es jetzt mal. Mhm. Ja? Und als jungscher, dynamischer Schauspieler musste man da nicht hin. Wo das natürlich alles Unsinn ist oder sowas, nicht? Aber das war ihm alles. Ich war ihm zu normal, weil ich so spielte, wie ich das aus dem Fernsehen kannte. Ich fand die immer toll. Ich sah so wie der, so möchte ich Oma sein oder sowas irgendwie. Ne? Und hab das einfach ganz normal. Ja, und dann ging das auf dieser Schule da los. Ne? Und so war alles so weit geklärt, dass ich mich um andere Berufe erstmal nicht gekümmert habe. Ne?
Die Laufbahn war so langsam gesetzt, gerichtet.
Ja, nur war das das Tolle, das muss ich immer wieder sagen, diese Schule, und da bin ich unendlich dankbar, es gibt ja keinen mehr von den Lehrern. Wir durften ja am Anfang überhaupt nicht spielen. Wir wollten ja natürlich alle jetzt ran und machen und tun, und es war endlos, waren immer nur Gespräche. Heute würde man sagen Psychoterror. Wir saßen immer in der Runde zusammen, es wurde geraucht, wie verrückt, ja. Du musst doch erzählen von deinem Problem. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich sage, ich habe kein Problem. Dann soll ich mir jetzt erzählen, dass meine Zahnbürste langsam hinüber ist, ausgefranst ist oder so. Ne? Weil wir Bengels, wir waren eigentlich, haben die Pauker immer gut drauf geachtet, wir Jungs waren eigentlich eine gesunde Mischung. Da war ein Betonfacharbeiter dabei, da war ein Versicherungsmanager dabei, da war einer von der Waldorfschule bei, Luther bei und sowas als Komödiant und auch Handwerker irgendwo. Und die Mädchen kamen auch teilweise aus, oder Frauen dann halt, ne? Und, aber es wurde erstmal, was ja sicherlich richtig war, alles aufgeknackt in Gesprächen raus. Und irgendwann sagte ich, will jetzt endlich mal spielen. Ja, ja, langsam. Und dann wurde Körpertraining gemacht. Das war schlimmer als auf der Sportschule. Jeden Morgen 10 Minuten Seilchen springen, Kickboxen, Judo-Training, Seilchen springen, Fechten. So fingen wir erstmal an. Und dann dieses, ja, diese phonetischen Übungen, die jeder kennt. Stimmbildung bis zum geht nicht mehr, wo das trainiert wurde. Und das war 2-mal die Woche, aber richtig ran, nicht? Und nach einem halben Jahr, dann kam das erste Rollenspiel. So lange war das.
Okay. Ist natürlich im Zuge der Ausbildung eigentlich nicht so lange, aber es kommt sich bestimmt Ewigkeiten vor.
Es für uns war es Ewigkeiten, ne? Aber weil die erstmal, die mussten ja viel aufknicken, aufbrechen auch irgendwo, nicht? Und
die Grundlagen kommen dir jetzt zugute.
Ja, natürlich. Und dann hatten wir Tanz, wir hatten ja richtig klassische Tanzausbildung. Wir hatten eine strenge, besessene Tanzdame. Und dann machten wir heute Aerobic Dance, sagte man damals vielleicht schon auch, nicht? Und dabei, was uns unheimlich viel Spaß gemacht hat. Aber das eigentliche Rollentraining kam dann später, was ja richtig war.
Okay. Pass mal auf, ich habe nämlich jetzt hier unseren Telefonjoker.
Ja.
Hat er sich zurückgemeldet. Ich weiß nicht, ob er noch rangeht oder ob er das Handy doch aus hat. Ah, er hat's aus. Er will nicht. Aber er hat geschrieben und er schreibt, dass man das heutzutage nicht mehr macht.
Ja? Aha, siehst du?
Ja. Aber dass er bei der Einstellung etwas unterschreiben musste. Zur Geheimhaltung und Wahrung des Brief- und Postgeheimnisses.
Aha, nur das ist dann ähnlich. Dann hat man das etwas liberalisiert.
Okay. Naja.
Naja, um dann noch mal darauf zurückzukommen, auf diese Zeit bei der Post, diese 2 Jahre, weil ich war ja aufgrund dessen, da ich kein Familienvater war und wir jungen Burschen wurden als Springer eingesetzt. Das heißt immer, eine Stadt wie Dortmund hatte 16 Postämter.
Ja.
Und dann hieß es Luther für 8 Wochen nach Dortmund-Mengele. Also heute würde man sagen nach Spandau und dann ab nach Lichterfelde oder was weiß ich wohin. Ne? Und irgendwann habe ich aber gemault, ich sage, ich höre langsam auf, weil du musstest dich immer wieder an neue Bezirke gewöhnen. Weil auch innerhalb eines Bezirkes, eines Zustellbezirkes oder Zustellbezirke, gab es ja bis zu 16 Bezirke. Ne? Und dann musstest du immer, wenn du dann auch innerhalb des Amtes gesprungen bist, Vertretung gemacht hast, du musstest dich immer dann da durchwühlen wieder. Nicht? Weil du hast ja morgens die Post sortiert, aber worauf ich hinaus will. Was ich da für Leute kennengelernt habe, das war für mich ein solches Training auch für die Schauspielerei. Mhm. Nicht im Beruf, die Typen, die da gearbeitet haben, sondern die Leute, denen ich die Post gebracht habe. Da haben sich groteske Szenen, wo du heute sagst, im Film, das gibt's gar nicht.
Was denn zum Beispiel?
Pass auf, gibt's den Begriff heute Zustellungsurkunde, gibt es noch, ne? Wenn du, sag mal, eine Ladung zur Zeugenbefragung.
Ja.
Ja, oder ein Amtsschreiben, da ist ein sogenannter Schlitten, der muss persönlich überreicht werden.
Diese gelben.
Heute sind die gelb, früher waren die blau. Und da war ein sogenannter Schlips drin. Das heißt, den konnte man an der Seite rausziehen und da stand drauf: Hiermit habe ich Herrn Willibald sowieso das Schreiben, Aktenzeichen AK 14, übergeben, Luther Kürzel. Und diesen musste ich zurückgeben bei der Post, damit das ein Nachweis war, die Zustellungsurkunde wurde der Ehefrau oder dem Herrn sowieso persönlich überreicht oder einer bevollmächtigten Person. Sonst, wenn der dann nicht kam oder hat dann nicht gezahlt, Strafbefehl oder irgendwas, dann hätte ich das machen müssen.
Okay.
Nee, also deswegen hatte man da schon eine Verantwortung. Und ich komme in ein, wir sagten damals, ja, das waren Notwohnungen. Es gab ja Leute, die hatten bei uns einen Namen, da wohnen die Asozialen, sagte man früher. Das waren Blechtüren, weil sie die Holztüren verheizt hatten. Die kriegten also volle Sozialunterstützung. Und ich hatte dieses Revier. Und ein Kollege sagte nur, na, viel Spaß, pass mal auf dein Fahrrad. Ne? Und dann klopfe ich an die Tür und da wohnten da Leute, die Alkoholprobleme hatten und was weiß ich. Und ich konnte lesen auf diesem Schlips LDG zum ST, Ladung zum Strafantritt. Also ich wusste als Beamter, dass
der geht in den Bau.
Der muss in den Bunker. Ich klopfe, hör mal, hilf denn, Karin? So, ne? Und ich mache die Tür auf. Ich sage, sind Sie Herr Ringsum? Wo sind Sie denn? Hier! Hinter der Tür war die Toilette. Da saß der auf dem Top und verrichtete also seine Not. Was ist denn los? Da stank da drin, ja. Ich sage, hier ist der ach, immer wieder. Und er wollte diesen Brief zerreißen. Ich sage, halt! Rottet weg. Hab diesen Brief da rausgezerrt und dann erstmal wieder ab da raus. Und 3 Tage später konnte ich dann auch wirklich, da haben sie ihn dann abholen, mit einem Polizeiwagen abgeholt, ja. Und dann habe ich denen, die kriegten ja Zuwendung von Sozialämtern, die Menschen, die dort lebten. Also da stand dann drauf, einmalige Beihilfe zur Beschaffung von Winterbekleidung.
Also Bargeld oder was?
Denen wurde dann 100 Mark ausgezahlt, D-Mark,
ja,
damit sie sich Winterkleidung kaufen konnten. Mhm. So. Und dann habe ich das ausgefüllt. Und dann kam irgendwie, komme ich runter, da fehlt mir die Luftpumpe und das Ventil von meinem Fahrrad.
Na, wunderbar.
Ich sage, wer hat denn das gemacht? Und dann, ich sage, kommt das nur einmal vor, wird hier nichts mehr zugestellt. Weder Bargeld noch irgendwas, ist das klar? Ich sage, ich bleib jetzt hier so lange stehen, bis beides wieder da ist. Und dann rückten sie damit wieder raus. Ich sage, diese Späße, gar nicht. Ne? Dann haben wir teilweise, ich muss dir mal vorstellen, das wäre undenkbar, in einer Kneipe, da habe ich dann Kaffee getrunken und da saßen ja diese Herrschaften und da kannst du ja gleich hier auszahlen, was offiziell nicht erlaubt war. Da saßen die da rein und ich kannte die ja jetzt persönlich, brauchte mir den Ausweis nicht zeigen lassen. Dann kam der Gastwirt, Moment, erstmal gibst du mir das Geld. So, du hast hier 20 Mal um Deckel, du hast 5, du hast 16. Ich sage, so, das bleiben für dich nur. Sagt er, so, jetzt ist alles gut. Das wäre heute undenkbar. So
ja, klar.
Ja?
Aber wie sympathisch ist denn das bitte? Und wie echt?
Das ist echt. Und wir haben Renten ausgezahlt. Ich hatte bis zu 20.000 D-Mark Rente mit.
Boah,
im Bezirk.
Wahnsinn. Krass.
Ja, und, oder nein, ich muss sagen, 10.000. Und wenn das weg war, mehr als 10, durften wir nicht mitnehmen. Dann kam unser Chef mit dem Auto hinterhergefahren und ich stieg kurz ins Auto und habe die nächsten 10.000 bar. Weil die Rente wurde bar ausgezahlt.
Wahnsinn.
Und das haben wir auch teilweise in der Kneipe gemacht. Weil sie so, braucht ja nicht mal bei Schellen, komm, ich bin da sowieso.
Dann wurde erstmal eine Runde ausgegeben.
Ja. Und das haben wir auch, also da, und dann habe ich, oder auch Leid erlebt, ja, also Leute, das kann man nicht kriegsversehrt. Das war ja für uns damals noch ein Bild, was zum täglichen Stadtbild gehörte.
Ja, also ich weiß, mein
Kriegsversehrt.
Vater erzählt
das auch, ja. Kriegsversehrte noch, nicht? Und die dann. Oder einer, der war blind, der Mann, das wusste ich, da stand vom Deutschen Blindenverband 80 D-Mark Beihilfe bekam der. Und der Mann hieß Max Elend. Und das jetzt in meinem, ja nee, ich meine, das ist makaber irgendwo. Ja, aber das dann schon so in meinem beginnenden Kabarettistengehirn. Nicht? Und dem habe ich dann die Hand geführt, weil er, wo muss ich denn unterschreiben? Und dann guckten dich diese Augen an. Weil sie heute sagen wir, das ist ja wie in so einer Fantasy, ne? Danke. Und dann habe ich mit der Hand dann geschrieben, nicht? Und dann hatte ich ihm die 80 und das fühlte er dann, das Geld. Ja, ja, stimmt so. Und diese Leute wollten dir immer noch, haben sie ein bisschen Kleingeld, dann kann ich ihnen was geben. Ich sage, behalten sie es doch. Nein, 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 das so. Dass die haben dann noch was abgegeben.
Wahnsinn, Wahnsinn, ja.
Also, aber wie gesagt, das sind Sachen, die vergisst du nicht und die hast du mitgenommen. Nicht? Mhm. Aber was ich da auch für Bilder gesehen habe, die habe ich oft in irgendwelchen Szenen dann auch im Kabarett, wenn man sich überlegt, wie kann man so einen Typen spielen, wie kannst du ihn machen? Und dann fiel mir das auf einmal ein.
Du hast ja lange in Stachelschwein gespielt, ne?
Ja, ja.
Dann, kommen wir noch hin. Aber ja, ja. Klar, ist natürlich großartig, diese Bilder zu beobachten, zu ja. speichern.
Und sowas rufst du auch heute noch ab, teilweise im Synchron. Wenn man mal manchmal kommt ja, dass ein Kollege, Regiekollege sagt, du, sind leider nur 7. Ich sage, red nicht so ein dummes Zeug. Auch die 7 Dinger müssen gemacht werden oder sowas. Ich sage, das ist ein ganz schrulliger Typ irgendwie. Und dann rattert bei mir sofort das Gehirn, Moment, irgendwo, wo hast du sowas schon mal erlebt? So eine ähnliche Situation. Oder was man da für Typen, die ja auch teilweise, das darf man nicht, wenn die traumatisiert waren, da gab es keine Traumahilfen. die im Krieg verschüttet waren.
Furchtbar, ey.
Die liefen ja bei uns rum, ja, und dann sagten, ja, der hat ein kleines Ding zu laufen. Und dann sagten die Eltern, na ja, der war beim Bombenangriff, der lag 3 Tage unter der Erde, bis wir den rausgeholt haben. Mhm.
Ja? Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja.
Glücklicherweise.
Ich weiß nur, dass die Mutter immer sagte, wehe, ihr macht die Leute nach. Da gibt's was, ne? Naja, weil als Kinder weißt du ja nicht, wenn man die dann necken oder foppen wollte oder sowas. Klar.
Macht man sich ja kein Bild von oder Vorstellung, was das,
genau,
was das heißt.
Nicht? Und das hat man. Aber das gehörte zum alltäglichen Bild, sowas, nicht? Und, ja.
Sag mal ganz kurz, da wir gerade dabei sind, du musst es mir nicht erzählen, aber du hast einen Finger verloren, kann das sein?
Ja.
Wie ist denn das passiert?
Das war passiert in auch wieder, weil ich. Ab und an höre ich dann doch mal auf andere Leute und deswegen bin ich dann doch im Laufe der Jahre dann zu einem etwas vorsichtigeren Menschen geworden. Ich habe einen unheimlichen Respekt vor Maschinen und solchen Sachen. Ich habe während der Schauspielschulzeit in dem Betrieb meines Vaters, also mein Vater hatte dort dann eine führende Position, war in über 1000-Mann-Betrieb und managte die praktische Arbeit. Er sagte, du kannst bei uns viel Geld verdienen, wenn du willst. Nicht? Und dann, das habe ich auch gemacht und musste dort einen riesen Laufkran, der 12, 30 Meter über der Halle gespannt war und mit dann per Kabel mit so einem Trafo bedient wird. Und dann fährt dieser Riesenkran rauf und runter und bewegt schwere Paletten. Mhm. Und in diesem Betrieb wurden Grubenstempel, die voll aus Stahl sind. Drin ist Öl, also Öldruck, Hydraulik. Und früher hat man ja mit Holz die Grube abgestützt. Das macht man heute mit Metallstempel oder damals auch schon.
Aber das sieht man doch auch noch teilweise, also im Straßenbau, ne? Dass so diese Holz...
Holzverschalungen siehst du auch noch, aber die macht man dann um die Dauerflöze, wo dann auch ein Schienenverkehr ist und so weiter. Da wird unten Öl angeschlossen, also ein Öldruckschlauch an und dann wird dieses mit Öldruck gepresst.
Okay.
Ne? Das ist halt standhafter. Und diese Dinger müssen natürlich gewartet werden. Die sind sauschwer, die sind dann so 1,50 Meter hoch. Und da sagte mir nur einer, und wir mussten die von einer Ecke in die andere transportieren. Da wurde eine Gummilasche drum gelegt und so weiter. Okay. Und da hat der Arbeitskollege damals gesagt, ach Mann, das geht doch schneller, da leg mal einmal so drum, häng das ein. Das heißt also, die Sicherheitsvorkehrung, die vorgeschriebene,
die wurde nicht
wurde
beachtet.
Umgangen oder nicht beachtet. Ne? Wie immer in der Überstundenzeit, das war nachmittags um 3 Uhr. Ich mache das und das Ding fängt an zu schaukeln. Und ich greife mit der Hand danach und dann klappt, also eine Kette hat sich dann geknickt. Musste sie ja, weil es geschüttelt hat. Wäre diese Gummilasche drum gewesen, wäre das nicht passiert. Und dann hat man mich ins Krankenhaus gebracht und da sagte dann der Arzt, sagte, heute könnte man mit der Mikrochirurgie, hätte man etwas machen können. Aber der Nerv war durchtrennt. Er sagte, wir müssen das leider wegnehmen. Und da kam mein Vater natürlich hoch aufgeregt hin. Und, aber mein Pauker sagte dann auf der Schule, sagte, das, da gibt's. Ach so, was hat er gesagt? Kojak gab's damals, glaube ich, noch nicht oder sowas. Ne? Und er sagte, da bist du nicht der Einzige. Ich weiß nur, dass der Chirurg sagte, ich erzählte ihm natürlich dann, was ich beruflich mache. Du bist ja unter so einem Schock, wo du nichts merkst.
Ja, klar, ja.
Du tut ja nichts weh, gar nichts, ne? Sagt er, naja, gut, sie spielen ja kein Instrument. Die müssen sich jetzt was auch machen. Oh Gott. Naja, und da wurde das auch so ein bisschen, da habe ich dann natürlich etwas in Frage gestellt, weil das für mich für Fernsehen, obwohl du ja man da tricksen kannst. Ich habe ja dann einige Fernsehsachen gemacht, ne, da merkt man es nicht, nicht. Und
Kai Pflaume moderiert ja auch mit einem stumpfen Finger.
Telly Savalas hat ja auch, der hat ja sich den auch völlig, musste man drauf achten, der war, ist der Zeigefinger zerdonnert, nicht, bis zum geht nicht mehr. Nicht. Nein, aber ich meine, es ist natürlich im Theater für gewisse Dinge, entweder kannst du tricksen, ich habe aber immer abgelehnt, irgendwelche plastischen Chirurgien zu machen. Es hat mich natürlich sehr, sehr beschäftigt.
Das glaube ich.
2 Jahre lang, nicht? Und
Um das Erlebte zu verarbeiten oder um die Angst vor der Zukunft zu bewältigen?
Vielleicht beides. Du fragst dich natürlich auch, warum passiert dir das?
Ja.
Ich hatte zwar gute Freunde, die mich aufgefangen haben, meine Mitschüler haben das nie irgendwie, die haben, komm, geht, alles kein Problem, nicht? Aber er hat mir dann auch immer gesagt, mein Gott, es gibt Schlimmeres, sagt man ja immer.
Sei froh, dass das nicht die Hand war.
Und weil ich wusste ja sowieso nicht, wie es weitergeht. Das war mir, ich hatte ja immer das, wenn das nicht läuft in diesem Job, das war mir klar, dann höre ich auf. Nicht? Ich hatte mir immer so gewisse Dinge gesetzt, wenn du bis zu dem gewissen Alter nicht das und das erreichst. Das sollte immer kein Credo sein. Mhm. Aber ich hatte nicht vor, dahin zu vegetieren dann in dem Beruf. Nicht? Das
clevererweise.
Wollte ich nicht. Nein, weil das wollte man nicht. Ne? Ach so, dann kam noch dazu, was natürlich interessant war, ich musste die Schule hatte keine Zensuren, machte auch keine Prüfungen. Das waren immer A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse. A-Klasse waren die also erste Klasse. Und die Lehrer hatten ein sogenanntes Stimmrecht, ein Punkterecht. Wobei die Stimmbildnerin, die hatte, und der Direktor, die hatten zwei Punkte. Die durften,
doppelte Stimmrecht. Nee,
ja, doppelte irgendwie sowas. Ne? Und die war der Meinung dann in dem zweiten Jahr, dass ich das zweite Jahr wiederholen müsste. Meine Stimme wäre nicht so, wie sie das haben möchte. Mhm. Haben irgendwie alle nicht verstanden, weil auch der Pauker meinte, der muss raus ans Theater, was soll der hier noch? Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machst du die Schule eben länger, ob nur das eine Jahr noch. Und das war dann plötzlich so langweilig, weil ich das alles schon konnte.
Ja. Du musstest, du hast das wirklich gemacht.
Ich habe es gemacht dann. Ne? Und zu der Zeit hatten wir aber das Glück, dass wir bei den Ruhrfestspielen, weiß nicht, ob euch das noch ein Begriff ist.
Die Ruhrfestspiele.
Die Ruhrfestspiele wurden damals vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, mit unterstützt. Und das war ein Muss für alle deutschen Schauspieler. Da hat die Crème de la Crème gespielt. Fernseh- und Theaterschauspieler. Und die machten immer zwei Produktionen einmal im Jahr. Das resultierte aus Kunst gegen Kohle. Nach dem Krieg hatte das Ruhrgebiet Kohle und die Hamburger hatten Kultur. Da haben die gesagt, ihr schickt uns Kohle rüber und kein Geld und dafür bringen wir euch, so sind diese Ruhrfestspiele damals entstanden. Okay. Ne? So. Und da durften wir als Schauspielschüler, als Eleven mitspielen, haben 3000 Mark, weißt du, wie viel Geld das war? Ja,
aber
mit Fernsehaufzeichnung, da war dann Walter Richter, Lina Carstens und so. Und ich denke, hey, die hast du ja, kennst du denn aus dem Fernsehen? Und da lernte ich natürlich auch Leute kennen, die mit dem Theater zu tun waren. Und genau in der Zeit, als ich dieses zweite Schuljahr machte, kam ein Anruf oder eine Postkarte aus Frankfurt. Vom Kinder- und Jugendtheater und Katakombe hieß die. Die machten auch Revuen. Und der sagte, du kannst anfangen bei uns, wir brauchen dich, der Sammy macht Regie. Und dann habe ich quasi mit mir gerungen und habe die Schule verlassen.
Ach, hör auf.
Das konnte man machen. Du kriegst sowieso, da hast du nie ein Abschlussdiplom bekommen. Da steht drauf, den Zettel habe ich heute noch, das ist ein Dreizeiler. Hiermit bestätigen wir, dass Herr Axel Luther von 1970 bis 72 Oktober Mitglied der Schauspielschule war. So, aus Feierabend. Mehr kriegt ein Abschlussschüler auch nicht. Mhm. Ne? Klasse unter mir war Uwe Ochsenknecht, über mir war Sabine Postel. Also da waren schon recht gute Leute da bei uns, bei dem ganzen Team. Und an die Kollegen, bist du wahnsinnig? Der Vertrag in Frankfurt, ich sage, das ist mir scheißegal, ich mache jetzt hier nicht weiter. Da bin ich mit Sack und Pack dann nach Frankfurt gefahren und habe da angefangen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Und in der Zwischenzeit auch noch, weil du fragtest wegen dem Unfall, kam auch noch mal die Idee, die man dann vielleicht, die viele Leute dann haben. Ich wollte ganz raus und wollte Europa verlassen. Ich hatte schon Kontakt mit der neuseeländischen Botschaft und hatte dort auch sogar ein Arbeitsangebot. Ne?
Als Schauspieler?
Als in meinem alten Beruf.
Als Konditor.
Die hatten zur Bedingung gestellt, das war, die haben jeden genommen, weil sie jeden brauchten. Englisch, klar, durch die Schule bedingt war das Englisch noch recht gut. Job, ich sage dann, du musst ja nicht in dem Job bleiben, habe ich mir gesagt. Aber die wollten einen Jobnachweis haben und auch unten eine Stelle. Mhm. Das haben die vermittelt, die Anlaufstelle war in London, weil das ja Commonwealth-Leute waren, in Neuseeland. Und ich hätte nur Ja sagen müssen. Und dann wäre ich ausgewandert und dann wäre, weiß ich, nichts mit Synchron, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt eine kleine Farm in Neuseeland.
Aber die Freundin?
Die Freundin und meine Eltern.
Okay.
Obwohl ich mit denen nicht darüber gesprochen habe, ich habe gesagt, nein, das machst du nicht. Mhm. Weil mir war damals schon klar, das war das Ende der Welt. Mhm. Ist ja heute noch eine Riesenreise nach Neuseeland. Ja. Ich war noch nie in dem Land, ne? Werde wahrscheinlich auch nicht mehr hinkommen. Ne? Und
vielleicht solltest du das doch noch tun.
Ja, meine Schwester war ja schon da. Ja, vielleicht mache ich es noch mal. Mal gucken, ja. Nicht? Aber es wäre damals noch, der Flug war unheimlich teuer. Aber gut, das hätte man machen können, da hätten sie geholfen. Nicht? Heute ist das ja einfacher, nicht? Aber du bist ja auch heute 2 Tage unterwegs. Nicht? Also ist nicht mal so eben, ich fliege mal eben rüber. Nicht?
Naja, 30 Stunden wirst du schon rechnen müssen.
Ja, ja. Nicht?
Und, wenn nicht mehr.
Aber so kam, und so landete ich halt in Frankfurt. So.
Okay, und da hast du gespielt?
Ja, die machten also Kinder- und Jugendtheater. Damals kamen die Stücke von der Roten Grütze und Grips-Theaterstücke. Die wurden dann nachgespielt, natürlich per Lizenz. Und dann wollte der damalige Boss aber auch, dass ich schon in die machten Revuen, Heinrich-Heine-Revue, Kurt Tucholsky, Kästner. Und ich hatte immer schon so ein bisschen, ich fand diese Sprache so toll von diesen. Ne? Und da haben wir eine Walter-Mehring-Revue gemacht. Und dann sagt er, du bleibst auf jeden Fall die nächste Spielzeit und die übernächste Spielzeit. Und der hatte, Gott sei Dank, wurden die auch von der Stadt subventioniert. Man hatte also ein monatliches Auskommen. Und ich hatte das Glück, dass nebenher der Hessische Rundfunk dort war. Mhm. Und da bin ich dann morgens auch um 9 Uhr hinmarschiert. Damals gab es den berühmten Schulfunk. Oder auch Feature-Lesungen. Und dadurch hast du dann natürlich auch schon früh Bekanntschaft mit dem Rundfunk gemacht. Und dann ging, wenn morgens um 9 Uhr das Telefon ging, dann wusste ich immer, da ist dann ein Besetzungsbüro war dran. Wie sieht's denn aus morgen früh? Können Sie dann und dann und sowas, nicht? Und dann.
Ach, wie schön. Und dann was einlesen.
Ja, ja. Und dann haben wir da dort eingelesen, nicht? Und
hat ja auch eine ganz andere Stellung gehabt als heute, das Radio.
Das war,
beziehungsweise der Rundfunk war ja viel, viel mehr als
jetzt. Das war heilig. Das war heilig, wenn du in dieses runde Gebäude da reinkamst, nicht? Und das wurde ja teilweise das Hörspiel. Wir standen ja, wenn wir auch den Kinderfunk machten, 6 Leute ums Mikrofon. Dann kriegte jeder seinen Zettel oder das Manuskript. Das wurde links und rechts mit Eselsohren gekniffen. Ich denke, warum das? Das ist ganz einfach. Finger nass machen, leise hochheben, sodass der Tonmeister kein Geräusch hat, zur Seite legen und dann weiter. Mhm. Und dann kam, als die Buchmesse war ja immer in Frankfurt, dann kam über Ticker, gab ja keinen Fax, gab nebenan den Ticker, hat die Redaktion geschrieben, eine Buchbesprechung, die wurde dann von der Hausredaktion kurz überflogen, da wurden dann Kürzel oben drauf gemacht, wo die Betonung war und dann wurde uns das reingelegt. Wir hatten Zeit, das einmal kurz zu überfliegen und dann haben wir es live gesprochen.
Boah, ne? Krass, keine manchmal. Aufzeichnung.
Da war dann keine Aufzeichnung. Wenn es jetzt ein richtig längerer Bericht war, war er wohl aufgezeichnet, aber das haben wir auch gelernt, ne? Und wenn dann mal eine falsche Betonung war, Isomoto, und du hast Isomoto gesagt, dann hat sich da auch keiner drüber aufgeregt. Okay. Nicht?
Aber wie aufregend das sein muss.
Ja, ja, und das war alles leise auf Teppich und sowas. Ne? Mhm. Und da ging mir auch so manchmal durch den Kopf, wenn dann sagten mir andere Kollegen, ach, das ist der fährt ja viel rum, der spricht dann da und die Namen, der macht ja auch Werbung. Damals gab es ja eigentlich nur Werbung über Radio Luxemburg. Die deutsche Werbung, die wurde aber im Studio Waldorf in Frankfurt aufgenommen und Kinowerbung. Dann habe ich irgendwie gesagt, das ist eigentlich viel schöner als Theater. Die kommen so und dann sprechen die nur. Musste nicht auswendig lernen oder irgendwie sowas. Ne? Also ich fand das immer toll, nicht dann im Rundfunk.
Aber du hast dich denn dazu entschieden, trotzdem weiterzuspielen?
Oder? Ich merkte einfach, dass dieses Ganze, das ist doch klar, wenn du auch heute oder als junger Schauspieler. Wir haben zwar da viel gemacht, wir hatten viele Freiheiten, es war alles eine tolle Zeit. Aber du wolltest natürlich, du hast gesagt, warum bist du eigentlich zum Theater gegangen? Du wolltest doch diese Sachen spielen, also klassische Stücke oder auch mal Mantel- und Stegenstück, 3 Musketiere oder wie auch immer. Und dann bist du natürlich über die ZBF, wie sie damals hieß, und die haben dir dann zugeschickt. Oldenburg, Konstanz, dann bist du mit dem Auto dahin gefahren, hast die Vorsprechen gemacht, dann musste ja eine Vakanz da sein. Nicht? Ja, und dann saßen da unten die wichtigen Herren. Und ja. Und dann klappt es nicht und klappt noch. Und dann habe ich mich einfach Landestheater Detmold, wo dann auch manche rümpften, Landesbühne, die fahren doch nur durch die Gegend. Das ist mir scheißegal, aber da kann man erst mal spielen. Und da klappte das und meine Antrittsrolle war Don Carlos. Ja. Und ich war froh, dass ich wieder in der Heimat war, zumindest 100 Kilometer von Dortmund weg, weil Ost-West war in Lippe. Meine Schwester war damals, die war dann in Bielefeld, studierte die fertig dann. Also so waren wir dann wieder etwas enger beieinander. Die Freundin gab es dann auch nicht mehr. Ja, und so, und dann habe ich da, und da hatte ich auch das Glück, weil eine mit der schönsten Zeiten, weil das war wirklich, was man da wieder erlebt hat. Aber der Intendant war super toll. Der schnappte mich, es war ein Österreicher, ein Wiener, der Professor Otto Hans Böhm. Und ich hatte das Glück, mit ihm den Schwäg zu spielen. Er war natürlich der Schwäg, weil er prädestiniert dazu war. Und ich war der Oberleutnant Lukas. Mhm. Und durfte zu meinem Intendanten sagen, Schwäg, wenn Sie noch einmal hinein, und ich hau Ihnen was in die Goschen hinein. Und dann sagte der ältere Kollege, hast du ein Glück, das dem Alten sozusagen. Und es hat aber einen solchen Spaß gemacht. Und der hat mich dann zur Seite genommen und er sagte, Burschi, du kannst bleiben bei uns bis ans Ende aller Tage. Aber hier versauerst. Also sieh zu, dass du weiterkommst. Wenn's nicht glaubt, kommst zurück.
Das ist aber auch groß. Toll.
Nein, er hat es einfach gesehen. Er merkte wahrscheinlich, ja, vielleicht dann doch, welches Potenzial man hat oder sowas nicht. Oder der sagt er, sagt er, ich habe hier nur die beschränkten Mittel. Mhm. Und er hatte kein Blatt. Sagt er, ich liebe die Kaschpals. Er nannte uns immer die Kaschpals. Aber du siehst auch, wie viele dann nicht weiterkommen. Der hat auch extra eine Kantine eingerichtet im Theater, damit die nicht in der Stadt saufen, die Schauspieler. Dachte ich, ich brauche hier keinen Ärger. Wen's macht's im Haus? Das kriegen wir schon hin. Und das war also, das war schon sehr lustig. Und dann habe ich mich da eben dann auch weiter beworben.
Wie lange warst du da?
Und da war ich 3 Jahre.
Oh ja, so gut.
Und dann kam der Sprung nach Braunschweig dann, nicht? Und Braunschweig hatte ja schon aufgrund, ja, da waren mehr Gastregisseure natürlich.
Potent, war ja ein festes Haus, ne?
Potente, also, ja, war auch fest, ja. Detmold ja auch, ja. Nicht? Aber das war dann ein Staatstheater, nicht? Die Braunschweiger sagen ja auch Staatstheater, nicht? Ja, und da lernte ich dann eben so Leute wie Hermann Treusch kennen, Dieter Monk und sowas, die da bei uns dann Gastregien machten, nicht? Und du merktest natürlich auch, dass das Potenzial der Kollegen, die dort gespielt haben, dann doch war schon eine Etage höher auch irgendwie. Ne?
Und wie lange warst du da?
Da nur 2, weil ich merkte, ich kam an in dieser Stadt in Braunschweig, die ich ja bis dato nicht kannte. Und das war ja für uns schon Zonenrandgebiet. Ne? Das war ja 1979 rum. Und dieser gläserne Bahnhof, da habe ich mir gesagt, hier bleibst du nicht lange. Mhm. Aber ich habe es einfach gemacht, um weiterzukommen. Mhm. Ne? Weil mich hat dann immer geärgert, ich hatte zwar auch von der damaligen Intendanz, ich fing dann an und habe einen Kester-Tucholsky-Brecht-Abend, den ich schon mal in einer leichten Version in Detmold gemacht habe, aber dort mit einer Band gemacht. Hatte da
hast du alleine auf die Bühne gestellt dann? Auf die
Beine
gestellt?
Ich alleine und habe dem Intendanten gesagt, es gab ein italienisches Restaurant in Braunschweig, der war unheimlich besetzt, da verkehrten alle Schauspieler. Und oben war ein Theatersaal, der stand immer leer. Und ich muss machen Kunst und das alles. Und dann haben wir alle gemeinschaftlich, haben ihm das hergestellt. Und der Intendant fand es auch gut. Und dann habe ich gesagt, und wir möchten das eröffnen mit diesem Tucholsky-Dingsbums. Und dann habe ich durch die Uni damals, kannte ich einen Pianisten, der wiederum auch Bandleute zusammenkriegte. Und dann haben wir einen 2-stündigen Abend
geil
da gemacht. Mit einer Kollegin zusammen, okay, habe ich den gemacht, nicht? Mit Isabel. Und das hat einen solchen Spaß gemacht. Aber das war auch das Einzige. Und dann hast du immer erfahren, dass das Stück wird gespielt, Besetzung, Werkzeugmacher sowieso. Luther, du wurdest nie gefragt. Biberpelz, das.
Das schwarze Brett.
Das schwarze Brett. Hm, ja, klar, ich meine, und irgendwie war das für mich dann auch oft so oft auf der Stelle treten. Okay? Und
kannst du sagen, weil die Rollen nicht groß genug waren?
Ich habe eigentlich, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe natürlich wie im Faust hast du alles mitgespielt, den Frosch, weil für einen Schüler war ich schon zu alt. Dann habe ich den Cyrano de Bergerac. Das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ja. Und wir haben Musicals gemacht, wo ich mich dann austoben konnte. Kiss Me Kate, da kam dann aus, der Bandchef kam aus Hannover rüber. Und das waren Sachen, wo ich merkte, hey, das ist es, so mit ran, nicht? Und Und alles andere war mir irgendwie, weiß ich nicht, es blühte aber irgendwie so im Verborgenen. Obwohl sie eben immer auch viele Leute von draußen geholt haben. Und die waren immer, sagten sie, du musst hier weiter. Und dann ging es plötzlich los, und da lernte ich den Eckhard Fritsch kennen, der vielen noch bekannt ist, vielleicht der damals aus Dalli Dalli, der war der Schiedsrichter.
Okay.
Und Eckhard Fritsch hatte hier auch viel Kabarett gemacht, die Insulaner, wo er so. Und der spielte in einem Schwank ein Stück. Und wir haben uns sofort angefreundet, weil viele Kollegen rümpften die Nase. Wie kann man denn in so einem Schwank spielen? Das ist doch Quatsch. Ich sage, wieso ist das Quatsch? Gehört doch auch zum Theater. Man muss es nur können. Und machen ihr
Quatsch.
Nee, weil ich hab jetzt nicht eingebildet, dass ich also für die Rolle prädestiniert war. Aber mir hat das einen solchen Spaß gemacht, dieses in die verkackte Zeit zu schlüpfen, 1910. Morgen, die Frau. Jawohl. Und der Regisseur sagt immer, ey, mach mal ein bisschen weniger. Nee, es hat mir einfach, und Ecki sagt immer, das ist grandios. Das ist doch grandios, was du da machst. Ne? Und ich habe immer in der Gasse gestanden und mir das, was der für eine Slapstick drauf hatte.
Aha.
Wie der gewisse Situationskomiken gespielt habe. Ich sage, hey, wenn du das irgendwann drauf hast. Ne? Und der sagte, und dann kamen wir über Kabarett zu sprechen auch, und er sagte, wenn du willst, ich wusste nicht mehr, dass es die Stachelschweine gab. Ich hatte gar keine Verbindung zu den damaligen West-Berlin. Da sagte er, ich mach dich mal bekannt, du kannst mich besuchen und dann kommst du. Und parallel hatte ich Möglichkeiten, zu Heime nach Stuttgart zu gehen. Da hätte ich dann aber hier hinten rum Theater wieder machen müssen.
Okay.
Oder mit einem sehr befreundeten, mit dem Dieter Monk. Der wurde Spielleiter in Bonn und dann haben die Frankfurt übernommen. Dann wäre ich wieder in Frankfurt gelandet. Jetzt hatte ich diese drei Möglichkeiten. Und bin dann aber, habe mich dann mit Kollegen auch beraten und die sagten dann auch, ich glaube, wenn du die Chance hast, nach Berlin zu kommen, egal wie lange das da dauert, aber das würde ich machen. Und so bin ich dann 81 nach Berlin gekommen.
Und was war das Ziel? Also wo bist du hin?
Naja, ich bin nur gegangen, mit dem, dass ich einen festen Vertrag an dem Kabarett bekommen habe.
Aha, du bist direkt sozusagen zu den Stachelschweinen.
Ja, ja. Sonst wäre ich nie weggegangen. Ich bin nicht, das hätte ich nie gemacht.
Ja.
Weil das war mir alles zu unsicher. Ne?
Okay.
Und das wollte ich nicht. Und die wollten auch erstmal einen Vertrag für 3 Monate auf Probe. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, da komme ich nicht. Ich bin doch nicht bekloppt und gebe hier alles auf. Nein, das war mir nichts.
Ja, weißt du,
da habe ich einfach, ich sag, 3 Monate, die gehen so rum. Ich sage, wenn, mindestens ein Jahr.
Und es ist ja auch ein renommiertes Haus. Also
zumindest war es das damals jetzt, ja gut, war ja auch damals noch die Zeit.
Ja,
ne?
Ja.
Aber vielleicht ist es auch interessant für euch oder für die Zuhörer, wie ich denn überhaupt, wie man so seine kabarettistische Neigung erkennt. Ne?
Gerne.
Erkannte, ja. Ich war 12 Jahre alt, da kriegten wir einen Fernseher zu Hause. Früher ging man immer zu den Nachbarn, wir Kinder durften dann, wurde weißes Tuch ausgerollt, nicht ins Wohnzimmer, da Schuhe ausziehen. Dann durften wir Lassie gucken.
Ja.
Und Vater sagte, wir brauchen einen Fernseher nicht. Wenn der was sehen wollte, dann gingen die irgendwie mal in die Gaststätte, nahmen uns mit, wenn das für Kinder okay war. Und dann, aber mit 12 Jahren hat man sich dann einen Fernseher geleistet. Und irgendwann kam auch immer die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Und der Vater ja auch politisch interessiert war, Mutter ebenso, lief das. Und ich hatte mich auch wahnsinnig für Geschichte schon interessiert, weil Vater uns immer an Bücher und dann an das rangeführt hatte. Und so mit 12, 13 hat man ja auch schon so zwischen den Zeilen lesen können, was so passierte. Nicht? Und mich hat immer Klaus Havenstein, wir werden viele nicht mehr kennen, der hatte eine Kindersendung, 2 aus einer Klasse hieß das, und dann merkte ich auch immer, ach, der spielt ja auch Kabarett. Ja? Und der war mit einer russischen Frau verheiratet und konnte ein bisschen Russisch. Und damals, wie immer im Kabarett, parodierte der auch ab und zu Nikita Chruschtschow. Und trat dann in einer Szene auf, hatte diesen typischen Chruschtschow-Hut auf und ich weiß nicht, ob Hildebrand oder Jürgen Scheller, und der fragte ihn dann, ja, Herr Ministerpräsident, oder wie der Titel war, was sagen Sie denn zu Storus Moja Broske, Kabarenski, Bodjascha, Jermanski, Kobodjascha. Und das vor, er hat da eben so kauderwelsch hier geredet. Und da habe ich nur, meine Mutter guckte mich an, weil ich sagte, das möchte ich auch mal machen. Da sagte sie nur, ja, dann mach's doch halt irgendwann. Dass daraus mal Wirklichkeit geworden ist, hätte ich nie gedacht. Aber was ich immer so toll fand, dass die immer in diese kurzen, realen Szenen reingesprungen sind. Mhm. Das fand ich so toll.
Mhm. Da warst du 12?
Da war ich 12, 13. Ne? Dass man das einfach nur einen Hut reichte und dann gesagt, wir spielen jetzt Kaufladen. Oder Sie sind der Herr Minister sowieso und Sie sind der dumme August von nebenan, was weiß ich.
Also wie
ich,
Kinder, ne? Halt spielen, ne?
Ja, genau. Ne? Du, ja. Was haben wir auch gemacht? Du bist der Sheriff, ja, aber ich habe ja keinen Sheriff-Stern. Dann hast du dir einen Bierkorken hier oben dran geheftet.
Das ist der Stern und los geht's.
Ja, so.
Und den Rest macht die Fantasie.
Ja, und das ist mein Hut, nicht? Oder ein Helm, dann hast du dir einen Bergmannshelm verkehrt rum aufgesetzt, das war der Ritterhelm oder sowas, ne? Aber dann eben dieses Spielen oder sowas, ne?
Geil.
Und so kam das dann ja mit dem Kabarett.
Okay. Naja, und wie war Berlin für dich? Also dieser Umzug, wie war die Stadt? Weil es war ja noch West-Berlin, ne?
Es war West-Berlin. Ich meine, ich war mal als Jungscher von der Schauspielschule, waren wir einmal hier, aber das reicht ja nicht aus, um das zu erleben. Und selbst in Westdeutschland, Berlin war immer weit weg. Mhm. Ja, lass die mal, es gab ja auch Stimmen, Mann, die sollen doch unter sich bleiben und mit Berlin-Hilfe, das kostet immer Geld, alles und so. Die waren noch nie in Berlin. Die wussten ja gar nicht, welche politische Wirkung oder Spannung das alles hatte, nicht? Und naja, auf jeden Fall, ich fand's natürlich, diese pulsierende Stadt, das fand ich natürlich toll. Weißt du, weil in Westdeutschland war ja auch 1 Uhr Polizeisperre.
Ach so. Da durftest du nicht mehr raus.
Kneipen hatten nur im Rotlichtmilieu, Gott sei Dank gab es in Braunschweig, gab es also das Rotlichtmilieu.
Ja, stimmt, ich hörte davon.
Da konnte man in den Kneipen, da gingen dann die Schauspieler, wenn sie dann um 2 Uhr immer noch nicht genug hatten, dann hast du da gehockt und hast dann da auch noch ein Bier getrunken. Dann gab es vielleicht 2, 3 Clubs oder sowas. Aber ansonsten machten die in Westdeutschland auch, es ist 1 Uhr, ich muss zumachen, sonst kriegst du der Ärger. Das war nichts hier mit Rollladen runter und dann noch weitermachen, also das ging nicht. So, das war natürlich in West-Berlin, war ja rund um die Uhr was los. Ne? Und ich hatte eben das Glück durch die, wie natürlich, wie sich das gehörte, im tiefsten Kreuzberg zur Untermiete. Das hatte dann ein Kollege, den ich in Braunschweig kennengelernt habe. Der hatte hier eine relativ große Wohnung, sagt er, kannst bei mir mit Kohleofen und so, wenn dich das nicht stört, ja, ist okay. Zum Kuhdamm, sagt er, ist nur 5 Stationen mit dem Bus, der hält direkt vor der Tür.
Wo warst du? Am Mehringdamm irgendwo da?
Am Mehringdamm, ich habe gewohnt auf der Yorkstraße.
Ah, okay.
Über dem Yorkschlösschen, so links weiter.
Gute Ecke.
Ja, und die war noch gut. SO36 war ja noch weiter. Ne? Ja. Und das fing genau an als die Hausbesetzer-Szene. Wenn ich im Winter mit dem Bus nach Hause gefahren bin, nach der Vorstellung um 12 Uhr, musste ich immer an der Kreuzung Potsdamer Straße, wo sie dann sich beschmissen haben.
War dann die Polizei mit den Hausbesetzern?
War richtig was los dann. Da musste ich ja immer vorbei, ne? Also genau zu der Zeit kam ich auch, als dann das tragische Unglück da mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der junge Mann hieß, der ist dann da vor dem Bankgebäude unter den Bus gekommen in der Nacht. Da gibt es auch heute noch einen Gedenkstein direkt an der Potsdamer Straße. Der wollte auf die Straße stürmen, war auch einer von den Besetzern, der ist dann unter einen Bus, BVG-Bus gekommen. Und da war natürlich dann noch mehr und die Stimmung war aufgeheizt und so. Nein, aber ich hatte natürlich durch die Stachelschweine gleich das Glück, dass ich sofort viele Leute aus dem Beruf...
Nicht der Dutschke, ne? Oder wie heißt?
Nicht Dutschke, das Ding gab es. Nein, der hieß irgendwas mit K, hieß der junge Mann. Der kam irgendwie aus Wenden. Das war ein tragischer Unglücksfall. Also dann hat weder einer da runtergeschubst noch irgendwas. Aber das war natürlich um die Volksseele da noch mehr aufzuhetzen und da war richtig was los da, nicht?
Ja. Ich bin jetzt nämlich neugierig, ich guck's gerade nach.
Was guckst du nach?
Wie der junge Mann hieß. 18 Jahre war er alt. Gibt noch einen Artikel in der Berliner Zeitung darüber.
Muss es geben.
22. September 1981.
Siehst du, guck mal, wie ich das noch weiß. Mhm. Mit K hieß der irgendwie. Gibt es heute eine Gedenkplatte?
Klaus-Jürgen Rattay.
Rattay, K, ja, Rattay. Mhm. Ja, das ist Rattay, ja, genau. Ja, ich weiß, das war damals ein...
Entschuldigung, ich habe jetzt reingegrätscht.
Nein, gegrätscht. Ja. Alles gut.
Nee. Die Stachelschweine.
Behalt mal kurz den Gedanken, die Stachelschweine. Ich muss nämlich mal ganz, ganz dringend das Bier wegbringen.
Ja, das ist richtig. Dann machen wir Pause.
Mach mal kurz Pause, ja. Und schon ist sie wieder vorbei, die Pause. Es geht so rattenschnell bei uns. Zack, bumm. 5 Zigaretten geraucht.
Ja.
10 Bier getrunken.
Alles gut. Nein.
Wir waren stehen geblieben bei den Stachelschweinen, glaube ich.
Ja, wie das da losging, nicht? Ja.
Erst für ein Jahr solltest du erstmal da bleiben, ne?
Ich sollte für ein Jahr da bleiben, nicht? Und das war natürlich eine, weil die suchten halt auch einfach Nachwuchs, nicht? Weil das war ja eine eingefleischte Truppe.
Ja.
Und aber der damalige Boss und Gründer mit, es waren ja mehrere Bosse, darf man ja so nicht sagen, aber der Rolf Ulrich, also der eigentlich der Vater der Stachelschweine, der war damals so um die 60 rum und sagte aber schon, merkte auch, dass ihm das irgendwie alles zu viel wurde und sagte, wir müssen ein bisschen weiterdenken. Und er wollte natürlich auch, da seine Kinder mit Theater nichts am Hut hatten, wie das weitergehen sollte, sagte er, wir müssen also auch jüngere Leute ans Haus binden. Ne? Und Kabarett hatte ja damals immer so ein, schon, da ging es ja schon los. Es gab ja eigentlich, in der Bundesrepublik gab es ja die Lach- und Schießer, Münchner Komödie und die Stachelschweine. Die Stachelschweine hatten ja schon immer so in Anführungsstriche den Ruf Touristenkabarett. Weil es hieß ja immerhin, wenn Besucher nach West-Berlin kamen, Brandenburger Tor, Mauer angucken, einmal durch Kreuzberg und Stachelschweine und das war's. Mhm. Im Pack nehmen. Ne?
Okay.
Und das hatte aber irgendwo den Grund, dass die Stachelschweine haben in den 70ern, merkten sie schon, das kam damals durch die 68er, Rudi Dutschke fiel ja vorhin mal der Name, hatten die auch einen Publikumsschwund. Weil die Leute haben sie gesagt, das kann man nicht mit Kabarett machen, das muss man anders machen. Dann kam ja auch das Reichskabarett kam damals auf, ne, die also auch etwas schärfer waren irgendwie.
Schärfer und im Sinne von politisch schärfer? Oder?
Politisch schärfer, okay. In ihren Texten auch. Und das funktionierte insofern aber bei den, das hat mir Rolf erzählt, bei den Stachelschweinen nicht. So sagt er, die waren ja mittlerweile auch ein richtiges Unternehmen geworden natürlich. Und den Begriff Comedy gab es damals noch nicht. Aber sie haben das Spielkabarett etwas intensiviert. Sie haben es weitergemacht.
Mhm.
Da wurden ja natürlich auch manchmal Klamauk-Szenen wurden dabei gespielt.
Mhm.
Und Gruner hat ja das Politische anders ausgedrückt, mit seiner Volksschnauze. Der hat sich also nicht hingestellt wie und hat also als scharfer Ankläger da oben gestanden. Und deswegen haben die diesen anderen Weg gewählt und hatten natürlich bis, ja kann man sagen, nach der Wendezeit hast du ja keine Karte bekommen bei den Stachelschweinen. Also ich habe jeden Abend vor vollem Hause mitspielen dürfen.
Wahnsinn, wie toll.
Die Leute standen bis an die Rolltreppe hoch, ja, und dort wurde also unheimlich Geld verdient, nicht, und in dem Haus auch und da auch Gruner eine unheimliche und Rolf sehr soziale Einstellung hatten, allen Mitarbeitern gegenüber, haben die natürlich sagt er, wir müssen hier weiterdenken und sehen, wie wir das Fundament bauen können. Ja. Nicht? Ja. Ja, und dann durchläuft man eben als Küken so seine Zeit. Nicht? Jeden Abend kriegst du einen auf den Deckel, erstmal so ein bisschen. Das kann man so machen, kann man so machen. Weil viele Kollegen, mit denen ich dann noch Kontakt hatte in Braunschweig, die sagten auch mal, ist das denn, und hast du dir das überlegt, en suite, musstest du jeden Abend außer Sonntag spielen.
Das ist Metern, das ist
harte Arbeit. Ich bin ja immer, Samstagabend hatten die noch eine Nachtvorstellung, die Kollegen damals, ein besonderes Stück, da war ich nicht drin. Und dann bin ich mit dem Nachtzug, dieser Warschau-Paris-Express, weiß ich noch, 23.15 Uhr verließ der den Hauptbahnhof, das war ja am Europacenter um die Ecke, Bahnhof Zoo, und kam dann irgendwann um 2 Uhr nachts in Braunschweig an und dann bin ich dann zu meiner damaligen Freundin in Braunschweig immer. Ging das dann noch. Und dann bin ich montags mittags wieder zurückgefahren.
Mhm. Ja. Krass. Warst du zuletzt mal im Europacenter drin?
Ich war, zuletzt, glaube ich, mal vor einem Jahr bin ich mal durchgelaufen.
Wie war das für dich? Wie hat sich das verändert?
Es ist vorbei. Es ist eine Zeit, die, ich habe ja damals den Entschluss auch selber gewählt, nach vielen Jahren dann, da kommen wir ja gleich noch zu, dazu gehen. Aber da ja nun sich alles umstrukturiert hat. Es gibt zwar das Haus noch, ja, aber es ist eben nicht mehr das Europacenter, so wie ich es kenne. Das ist klar, das ist der Zahn der Zeit.
Wie kennst du es?
Naja, erstmal anders von der Optik auch her innen. Und dann kommen natürlich noch so die Erinnerungen, die gehen da durch. Aber es ist keine Wehmut. Es ist für mich einfach eine wahnsinnig tolle Zeit gewesen, in der ich unheimlich viel gelernt habe. für mich, also auch fürs Theatermanagement. Ich war ja dann hinterher mit drin im Theatermanagement, das wollte ich so, weil ich war neugierig. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Nicht? Und Rolf hat ja auch den Teppich dafür gelegt. Nicht? Und ich habe nicht einfach gesagt, ich will das jetzt, das nicht, aber auf die eine Art und Weise wollte ich es schon. Mhm. Nicht? Weil, ja.
Er hat es dir schmackhaft gemacht, sagen wir so.
Er hat es mir schmackhaft gemacht dann auch hinterher. Nicht? Ja, und ich wollte einfach wissen, wie funktioniert das alles auch. Ich habe mich da auch sehr, sehr engagiert. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die sind vorbei. Ich hatte auch jahrelang immer noch Kontakt. Selbst als wir das eigene Kabarett dann hatten zum Haus, den haben wir immer gepflegt. Ich sollte auch ewig wieder zurückkommen, immer ja, aber daraus wurde dann nichts. Ne?
Was hast du nach den 3 Jahren gemacht oder wie ging das zu Ende?
Das ist wirklich, das ist eine lange Geschichte. Also es hat sich immer mehr mit dem Kabarett, die Rollen wurden mehr. Also ich bekam auch eine Akzeptanz von den Kollegen. Es war ja man sagte immer, das ist die Garderobenmafia. Gruner war natürlich der unumschränkte Chef. Aber ich merkte, ich bekam immer mehr Rollen. Ich schrieb in meiner Naivität, hab mich mit Rolf hingesetzt, der fand das gut, nahm die Ideen auf. Manchmal zum Leidwesen der anderen Kollegen. Und dann sagte Rolf nur, das könnt ihr doch auch machen, wenn ihr wollt. Nee, irgendwie so. Aber das war dann okay. Und wenn irgendwas war, sei es zum Beispiel, es fiel ein Kollege aus. Jetzt ging das los. Was machen wir? Es ging um viel Geld. Ein Privattheater, wo eine Vorstellung ausfällt, das waren über 10.000 D-Mark. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Dann noch das dazu.
Axel-Spiel.
Ja, Axel-Spiel. Und dann haben wir, das war üblich, die Kollegen haben, da sie ja den Text von allen anderen kannten, wurde einfach übernommen. Fiel jetzt der Kollege X aus, dann hat man einfach gesagt, den Text kann ich nicht mehr lernen, aber ich weiß, und das kannst du im Kabarett machen, wir stellen einen Tresen auf die Bühne, also eine Biertonne, da kommt der Text groß drauf. Mhm. Ne? Damals gab es aber noch keinen Computer, wo du auf 16 schreiben konntest. Das wurde mit großen Buchstaben drauf. Und dann ging man eben drumrum und sagt, ja, was ich noch sagen wollte und sowas. Es hat keiner von den Zuschauern gemerkt. Mhm. Ja, das ging, das flöppte. Und dann, ja, was machen wir? Und da wollte Rolf schon sagen, nee, heute geht's wirklich nicht. Der Jochen Schröder ist ganz ausgefallen. Der hatte nun sehr viel so. Ich sage, Rolf, gib mir eine Stunde. Das kriegen wir hin. Und es gab auch kein Autotelefon. Aber ich habe dann das so gestrickt angerufen, Kollegen gemanagt und sage, Rolf, die Veranstaltung heute um 15 Uhr findet statt. Da haben wir uns um 18 Uhr zu einer kurzen Einweisung getroffen. Alle Kollegen haben mitgezogen. Und wie macht ihr das? Ich sage, Rolf, vielleicht sind wir ein bisschen jünger. Weiß ich nicht. Nein, aber und das hat mir irgendwie einen irren Spaß gemacht auch. Weißt du, aus solchen Situationen. Und da lernst du auch, da wirst du natürlich, weil das ja quasi, das ist ja wie live, wenn da was passiert. Ne? Und das waren so kleine Geheimnisse. Ich habe, wenn ich dann neben Wolfgang Gruner, war ja dann auch immer, war man ja ganz stolz, wenn man mit ihm gespielt hat. Und der wäre ein Trüffelschwein, der merkte ja sofort, wenn auch einer irgendwie so ein Feeling dafür hatte. Und ich habe mich dann immer in die Seite gestellt und fand das so toll, wenn der 20 Minuten machte er ja sein Schlusssolo. Was der getrieben hat mit den Leuten. Das war ein Wahnsinn. Wie der ohne Punkt und Komma, wie der sprechen konnte. Der konnte ja wirklich solche Riemen auf einem Atem sprechen. Und dann sagte er immer, na Langer, beobachtest du mir schon wieder? Ich sehe das schon. Nein, dieser Chef, ich will nur lernen. Na ist gut, mach mal. So. Und dann machte manchmal war er ein bisschen bester Stimmung auf der Bühne, sag ich mal so. Ihr wisst, was ich meine damit. Und jetzt stand ich mit ihm in einer wichtigen Szene, die hatte Rolf geschrieben. Wir waren zwei Sicherheitsbeamte, die den Außenminister im Wattenmeer beobachten. Standen also in so einem Südwestern und dann hatten wir da ein Fernglas und sagten nur, wo ist denn der Minister? Noch ist er zu sehen. Lacher. So ging das immer. Das war so, hatte so irgendwie was von Warten auf Godot. Und jetzt fing der, merkte ich plötzlich, Gruner an und erzählte etwas, was nicht im Text war. Kam irgendwie, ah ja, da mit Hertha BSC ist es ja ähnlich. Und ich denke, wie kommt denn der jetzt auf Hertha BSC? Dann raunte, und die Leute lachten, er fing an zu improvisieren, und dann raunte er mir nur zu: Langer, keine Angst, das Stichwort kommt rechtzeitig. Und dann ließ ich ihn und machte immer nur, ja, kann sein. Und dann merkte ich auf einmal, wie er elegant auf die, und dann kam das Stichwort, naja, der Außenminister ist wohl immer noch zu sehen. Und dann, und das war man. Und das, da lernst du unheimlich aus, wenn irgendwas passiert.
Ja. Wusste er in dem Moment nicht weiter oder hat er Spaß gehabt?
Der hatte einen Spaß daran, der machte das einfach. Kriegte dann natürlich manchmal Ärger mit anderen Kollegen, wenn er dann irgendwie, das gehört doch nicht dazu, man musste improvisieren und dann, naja, aber er machte das halt einfach.
Aber das ist doch wahnsinnig toll, oder? Wenn du dieses Spiel hast mit den Kollegen und du hast jemanden, Kollegen, den du nicht aus dem Konzept bringen kannst oder wo du genau weißt, pass auf, wir machen uns einen Spaß, aber wir bringen es auch professionell wieder zu Ende oder wir kommen wieder auf den gleichen Nenner, weil derjenige dran ist, nicht nur auf sein Stichwort wartet, sondern weil der dir was gibt, weil der mit dir spielt.
Ja, aber dazu, das ist ja oft so, dazu müssen sich diese beiden, die es auch immer betrifft, sehr gut verstehen.
Das stimmt.
Das geht nicht immer.
Ja.
Auch Kollegen, die dagegen sind, haben das Recht dazu. Die sagen, du bitte halt dich an unsere Verabredungen.
Na klar.
Und natürlich müssen Verabredungen eingehalten werden. Das ist genau wie im Zirkus. Eine Clownnummer oder eine Trapeznummer kann nie funktionieren. Es sei denn, sie verstehen sich so gut, dass durch ein Augenzwinkern gesagt wird, gib mir eine Sekunde, dann weiß ich, was kommt. Dazu muss ich den ganz lange kennen. Mhm. Und das ist dann ein Glück. Und deswegen harmoniert damals zum Beispiel Jo Herbst und Gruner. Die konnten sowas. Die hast du auf die Bühne gestellt und dann hast du denen irgendwie eine Vorlage gegeben. Und mir ist das Gleiche immer passiert. Wir haben, glaube ich, fast ein Jahr waren wir zusammen, Wolfgang Barrow.
Ja.
Wolfgang kam zu uns ja dann neu. Und wir spielten eine Szene über den Sinn und Unsinn, woran erkennt man, ob jemand Alkoholiker ist. Das hatte Rolf geschrieben als im Kabarett sagten wir Schmunzette. Mhm. Das war so, vor dem Vorhang wurde das gespielt. Zwei Tüten hast du in der Hand gekriegt, da klapperten die Pullen. Und die Nummer war eigentlich 8 Minuten lang. Vom Text, Pointe und dann währenddessen hatten die hinten umgebaut. Und Barrow und ich, wir hatten beide irgendeinen solchen Draht, wir haben daraus 20 Minuten gemacht. Gibt es heute noch eine Aufsicht? Wir wissen nicht mehr, was wir geredet haben.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Wir wissen es nicht mehr. Wir kamen, dann sagten, wieso kommst du denn jetzt auf den Harz? Na, weil der Harz schön ist. Ja, da hast du recht. Weil die Leute johlten irgendwie. Es ist uns auch immer gelungen, daraus eine Pointe zu machen. Aber du wolltest mir doch klar, woran erkennt man, dass einer das hat doch noch Zeit. Warte mal, was ist im Harz? Jetzt halt doch die Klappe mit deinem scheiß Harz. So. Und da sagt man, Moment, das musst du einfach mitlaufen lassen. Aber das sind Sachen, die gibt es eben nicht immer. Dazu müssen sich eben beide eben verstehen.
Wohl wahr.
Und das sind halt so Dinge. Ne?
Aber schön, schöne Geschichte. Ja, Grüße gehen raus an Wolfgang Barrow.
Ja, genau. Ja, hallo.
Okay, aber du meintest vorhin, ne? 3 Jahre war eine Zeit und dann war das...
Nee, das ging ja unheimlich lang. Dann.
Ach so.
Das ging bis zur Wende 89.
Das heißt, wie lange warst
du? Da war ich von 81, da war ich also fast 10 Jahre da.
Okay.
Und war schon, war also Mitarbeiter, ich war also die rechte Hand der Geschäftsführung mit. Nicht? Und kümmerte mich, mich um die Gastspiele gekümmert, da kam also weil die Leute sagten immer, wir können das Haus nicht leer stehen lassen in den 6 Wochen. Mhm. Die hatten sicher 6 Wochen Ferien und das ist ja richtig, die Schauspieler, die fest im Ensemble waren. Und da gab es dann mal irgendwelche Truppen, die dann kamen. Das hatte sich aber zerlaufen oder Georg Kreisler war auch mal da. Und nun wusste Rolf nicht weiter und dann hatte ich mit einem sehr kulturinteressierten Techniker von uns, dem Norbert, der aber dann auch dieses Genre verlassen hat, die Idee, wir machen ein Kabarettfestival im Sommer. Jeweils Künstler für eine Woche. Und da sagte Rolf, die Idee ist gut. Und die anderen beiden, also Wolfgang Gruner, unterstützte das auch, die Idee. Sagte, an wen habt ihr denn gedacht? Ich sag, Hans Scheibner. So diese, dann gab es aus München zwei, ein Duo, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Dann habe ich den Dudenhöfer, der damals ganz am Anfang war, und das weiß ich noch, das erste Telefonat. Ah, ich weiß ja nicht, da oben in Berlin, ob das sowas ist, ob mich da einer kennt. Ich sage, ja, Dudenhöfer, dann werden die Leute sie kennenlernen. Ich sage, sie kriegen noch eine Festgage und dann noch Teilung dazu. Das war natürlich alles abgesprochen. Und Gruner hatte dann die Idee, dann haben wir den Martin Buchholz noch im Haus gehabt, sagt er, wenn du Gisela May zu uns kriegst, das wäre der Knaller langer. Jetzt musste ich erstmal recherchieren. Ich wusste, Gisela May, also eine begann, sag aber, die ist doch da drüben hinter der Mauer. Die darf doch rüber, mach das mal. Sagt er, schönen Gruß von Olle Gruner, wir kennen uns ja noch von früher, vorher irgendwie. Das Ganze wurde auch gesponsert von der Kindl-Brauerei, also es war ein bisschen unterstützt, auch mit Wärme, stand alles. Und jetzt habe ich dann Kontakt aufgenommen mit der Agentur Gisela May und bin dann auch mit einem riesen Blumenstrauß, kriegte dann Audienz, die wohnte ja in der Nähe des Bahnhof Friedrichstraße, und stieg an einem, wir mussten ja früh anfangen, an einem November, geplant war im Juli nächsten Jahres, stand ich mit diesem Zellophan verpackten Blumenstrauß auf der Friedrichstraße. Hunderte von räuchernden Trabants um mich rum und alle Leute stierten auf diesen Blumenstrauß. Ich denke, oh, bis mir irgendwie einfiel, ey, ja, ich bin in der Mitte. So, bin da rein und habe ihr das also vorgetragen. Wir hatten ja kurz telefoniert. Sie käme mit einem Tucholsky-Programm mit Alfred Müller. Mhm. Sagte, das können wir so machen mit Band. Ja, ich hatte sogar das Glück, hinterher Alfred Müller später mal kennenzulernen, also dann näher. Und es war sehr lange, stand immer auf der Kippe, weil die Agentur sich querstellte. Wir mussten ja mit der Künstleragentur der damaligen DDR telefonieren. Ja, das ist da in dem Kabarett, da wird ja doch ab und zu, werden ja doch die Organe der DDR dort verhöhnt und verspottet. Das ist mir eigentlich nicht bekannt, dass wir da verspotten oder verhöhnen. Das ist so kabarettistisch halt, nicht? Und so nichts anderes als die Distel. Naja, müssen wir mal sehen. Und die Zeit drängte natürlich, weil klar, ne? Und dann habe ich nochmal die May angerufen, da sagt sie, lassen Sie mich das mal machen, Sie kriegen in 20 Minuten einen Rückruf. Und dann muss die ein Machtwort gesprochen haben. Sagt sie, ist klar, Sie können den Vertrag schicken, es geht. Weil die hatte
ja
dann,
ne? Ja.
Und das war ein Riesenerfolg. Die kamen dann abends 18 Uhr rüber und haben ein tolles Tucholsky-Programm gemacht. Das Haus war ausverkauft. Also sowas habe ich dann nebenher auch alles gemacht.
Wie toll, dass die Kunst dann über der Politik steht, mehr oder weniger. Dass das möglich war, dieser Austausch der Künstler über die Grenze hinaus.
Ja, das war ja auch das, was mich so fasziniert hat an der Geschichte der Stachelschweine. Rolf hatte ja ein Buch geschrieben, es hätte alles ganz anders kommen sollen. Das wusste ich selbst als junger Mensch auch dann eben erst später. Das war das erste westdeutsche Kabarett, was in Israel gespielt hat, Ende der 60er Jahre. Wahnsinn. Die wurden von Ben-Gurion empfangen, als Botschafter Deutschlands.
Wahnsinn.
Wilfried Herbst, Gruner, nicht drauf, also das war... Da flogen die rüber.
Zu der Zeit, ne? Ey,
zu der Zeit, ne? Und haben in, weil es ja noch viele deutschsprachige, emigrierte, jüdische Leute dort gab, ne? Die haben teilweise Tränen geweint und haben gesagt, diese Berliner Klänge wieder zu hören. Mhm. Und was ihr sagt, seid wachsam, macht so weiter. Ne? Mhm. Und das war schon beeindruckend, ne? Was sie da war. Das war also eine irre Geschichte da irgendwie. Ne?
Wahnsinn. Und ja. Wie war es für dich, von der Bühne in das Management zu wechseln?
Ich habe beides gemacht.
Also du hast beides gemacht?
Das konnte man vereinbaren, weil wir hatten ja oben ein Büro im Haus. Wir haben uns die Arbeit zugeschmiedet. Also ich war quasi der erste Offizier an Bord mit, nicht? Der 1-0 dann unten. Nicht? Und habe Rolf dadurch Arbeit abgenommen, nicht? Und dann ging das schon, nicht? Weil dann ja auch die älteren Kollegen langsam in Rente gingen und hörten auf. Ne? Jochen Schröder hat dann auch aufgehört, ne? Und Helmi Röcker, ne? Und Wilfried hat dann ja auch gewechselt und hat an der Komödie dann gespielt, viel Theater, viel Fernsehen gemacht. Ne? Dadurch hat sich das Ensemble ja auch verändert. Und dann genau in der Zeit, als die Wende kam, habe ich aus familiären Gründen, das wollen wir jetzt nicht so auswenden, habe ich dann aufgehört.
Mhm. Okay.
Und habe gesagt, weil das geht dann nicht. Weil auch synchron schon ein bisschen kam. Und
ich wollte dich fragen, hast du parallel denn schon gesprochen in Berlin?
Ja, das ist, ich will jetzt dann nur ganz kurz sagen. Und dann bin ich schweren Herzens. Wolfgang spielte nicht zu der Zeit. Der musste ja auch an seine Gesundheit ein bisschen denken. War im Harz, genau im November, als die Mauer aufging. Und ich bin 3-4 Tage später rübergeflogen nach Hannover, dann zu ihm, weil ich ihm das persönlich mitteilen wollte, dass ich aufhören werde. Mhm. Ich sagte, das machen wir nicht am Telefon, das machen wir beide beim Spaziergang. Mhm. Und er sagte nur, Langer, wenn er zu Hause nicht klappt, dann lass er doch scheiden. Ich sagte, das sagst du so einfach. Ich sage, Rolf, möchte ich nicht. Rolf hat mir dann noch angeboten, die Geschäftsführung zu machen, ganz. Mhm. Aber da habe ich gesagt, Rolf, das ehrt mich unheimlich, aber es gibt einen Spruch von Kurt Tucholsky, hier ein Stuhl, da ein Stuhl und ich immer dazwischen. Mhm. Und das möchte ich nicht, weil ich das ahne, das klappt nicht. Wenn du nicht im Haus bist, dann kann das nicht funktionieren und nur immer guckst und abends, das klappt nicht. Ne?
Na klar.
Bin dann 94 nochmal eingestiegen für 3 Jahre und habe dann auch nochmal voll mitgespielt, dann nicht mit einer neuen Besetzung. Ne. Lernte dann viele Kollegen aus der ehemaligen DDR kennen. Kuno war unser Musiker, unser musikalischer Leiter dann, nicht, der dann jetzt ja auch schon lange aufgehört hat. Nicht. Und Angelika Mann war mit dabei und sowas. Also da passierte schon viel. Ja, und synchron habe ich gelernt, dass die Kollegen mich 81, ich habe ja nie in meinem Leben Synchronstudio kennengelernt. Ich kannte Hörfunk.
Ich wollte gerade sagen, aus dem Rundfunk kanntest du die
Rundfunk Studios. Ja, das kannte ich, aber es gab ja in ganz Westdeutschland, mir war das nicht bekannt, außer Hamburg und München, da hatte ich ja nichts verloren, war ich ja nicht. Und die Kollegen sagten, weil wir ja tagsüber bei den Stachelschweinen frei hatten, du musstest ja nur einmal im Jahr ein neues Stück einprobieren, ansonsten war frei. Hast du dich im RIAS vorgestellt, im SFB, ne? Und die Kollegen sagten, nun geh mal da im Synchron, weil die ja alle, Wilfried Herbst, Röcker, Jochen Schröder, die hatten ja da zu tun. Ne? Und dann hast du ganz normal, weiß ich noch wie heute, BSG 1, Atelier 1, das war dann Menge, Masse, Ensemble, mal angucken, wie es geht. Ne? Mhm. Ja, und so ging das dann los.
Hat jemand gesagt, so von Wünger, musst du auch mal machen? Oder hast du von
die haben einfach gesagt so? Die haben einfach gesagt, naja, du bist natürlich bestrebt, Dinge anzufangen. Erstmal, wo kannst du ein bisschen Geld verdienen? Mhm. Obwohl ich schon bei den Stachelschweinen hatte man eigentlich eine relativ gute Gage, sodass man eigentlich nichts hätte nebenher machen müssen. Nee? Aber du willst natürlich trotzdem. Nicht? Und erstmal Rundfunk fand ich toll. Im RIAS hatte ich ziemlich schnell in der Hörspielabteilung oder bei den Featuren mit zu tun. Das ging dann fix.
Radio in American Sector.
Ja, ja. Und dann, wenn man sich das überlegt, weiß gar nicht, gibt es das heute auch noch wahrscheinlich. Da habe ich dann nur mal gesagt, irgendwie hatte ich mal gehört mit Moderatoren oder sowas. Und da hat mich dann das war da irgendwie der künstlerische Direktor oder so, Herr Pestel war das, ja. Ja, Sie lesen ja ab und zu, habe ich hier gelesen, so Feature und so. Kommen Sie doch mal rüber mit in das andere Atelier. Wir brauchen neue Moderatoren. Das habe ich noch nie gemacht. Naja, mein Gott, jeder fängt da mal an. So. Und
richtig so.
Dann hat er mir einfach einen Text hingelegt, ne, und dann sagt er, war natürlich nicht live, ne?
Ja.
Und dann Rotlicht und dann, guten Morgen, meine Damen und Herren, hier ist RIAS 1, wir begrüßen Sie zur RIAS Illustrierte. Mikrofon ist wie immer. Danke, übermorgen 8.50 Uhr auf Sendung. Ich sage, wie jetzt? Ja, sagt er, du bist engagiert.
Freu dich.
Ich habe nichts gemacht. So, und dann habe ich mit meiner Kollegin Liane Rudolph, wir haben uns das dann geteilt. Liane sprach immer 2 Sendungen in der Woche, war das, glaube ich, immer. Und ich war dann die anderen Tage. Oder vielleicht war noch ein dritter, das weiß ich nicht mehr. Ne? Und wir kriegten immer vorbereitete Texte. Daran hatten wir uns zu halten. Nicht? Und nicht dass dasselbe, wie es heute gemacht wird. Und dann wurden immer Berichte per Tonband. Es berichtet aus Paris, Herr sowieso. Nicht? So. Aber das war 8.50 Uhr, musstest du live auf dem Sender sein. Nicht? Wenn du bis nachts um 3 in der Kneipe warst, das war dein Problem, nicht? Wie du das da hinkommst. Also das habe ich auch schon machen können. Und die Kollegen haben dann natürlich gesagt, die haben mir die Aufnahmeleiter genannt. Das kannte ich ja alles gar nicht.
Dann, geh mal dahin.
Dann bin ich dann da und habe gesagt, guten Tag, bin der Neue. Nicht? Und dann, ja. Nicht? Und dann, ja, gut. Und dann haben die natürlich, ich habe mir das genau angeguckt, wie machen die das? Wie machen die das? Aha, so geht das. Nicht? Und dann kam irgendwann mal, dass einer, ja, ich möchte mal, der soll mal 10 Takes sprechen. So, das passierte dann halt irgendwie, ne? Und so wurde dann halt immer ein bisschen mehr daraus. Ne?
Weißt du noch, was das für eine Rolle war, so das erste? Oder
das war irgendein Pilot, war das in einem US-Kampffilm.
Mesh? Ah, nee, das ist ja.
Mesh kam ja später dann irgendwie. Ach so, und da war ich bei Thomas Keck und das war Menge Masse, erster Gast, zweiter Gast, dritter Gast und dann Pilot. Und der hatte 3-4 und musste dem Flug das ganze Flugzeug auseinander irgendwie. Und da waren ja auch noch andere Piloten, und da merkte ich bei manchen, wo ich mir gesagt habe, ey, ich habe zwar noch nie ein Jet geflogen, aber ich sag, so benimmt sich keiner, dem der Arsch auf Grundeis geht. Weil der Kollege, der die andere Rolle sprach, du hast hinter einen sitzen, pass auf, der greift dich gleich an. Ist das hier Kasper-Theater oder sowas? Ja? Weil bei mir im Kopf ging sofort, Moment, die haben Schallgeschwindigkeit drauf, der ist erfasst, der Computer spinnt, das Ding geht gleich ans Trudeln. Da muss zumindest kommen, ich hab ihn, die Power, ran, mach schon oder sowas. Hey, wer wach, schlaf nicht oder so. Ne? Und da sagt der Herr Braune zu mir oben, der Herr Keck hat angerufen und hat gefragt, wer ist das? Haben Sie morgen früh Zeit, 15 Stimmen, müssen wir da machen. Ne? Und da ist dem Keck einfach aufgefallen, dass das eine Bühnenstimme auch irgendwie
okay,
war. Das
okay. Ding, ne?
So, und dann... Ja, dann fing das eben so an.
Ne? Ja, ich glaube, die gestandenen Regisseure, die merkten und merken ja auch ganz schnell, ob da jemand mit Spielerfahrung ist und Spielfreude und da halt nicht mehr oder weniger von der Straße kommt und sich versucht, sondern jemand, der sagt, okay, das ist die Situation, dem du vielleicht ein bisschen helfen musst hier und da und sagst so und so, gib mal ein bisschen mehr und so, aber dann passt es so. Und dann spielt der wie auf der Bühne und du sagst, jo,
ja,
das
klar.
Klingt.
Nee, du musst natürlich, und das hatte ich ja nun auch schon gelernt, weil man da doch auch schon ein bisschen Fernseherfahrung hatte, dass also Bühne, Fernsehen oder auch Hörfunk, das sind ja drei getrennte Sachen, die aber aus dem gleichen Beton gemischt werden irgendwo. Nicht? Nur du musst die Einsetzung muss anders funktionieren, nicht? Und das ist ja dann die Aufgabe des Tons und der Regie auch, zu sagen, ey, fahr mal 3 Meter zurück, ist alles gut, behalte es so. Nicht? Und die waren ja auch fast unheimlich viele der Regisseure, hatten ja erstmal selber Theatererfahrung mit. Mhm. Es war ja auch ganz normal, dass in Westberliner Zeiten gingen die ja ins Theater. Da kam der Aufnahmeleiter, die mussten natürlich nicht für die Karten bezahlen, das konnte sie ihre Freundin mitbringen oder die Ehefrau. Und die guckten sich das an und sagten, sag mal, das kannst du auch spielen, sowas? Ist überhaupt eine Idee. Ich hab da irgendwie so... So kamen die natürlich drauf. Weil wenn man sich nicht kennt, dann weißt du das natürlich auch nicht, dass der so ein Kobold sprechen kann oder irgendwie sowas.
Ja, klar.
Nicht? Wo du immer denkst, das ist doch eigentlich immer der und so. Nicht? Naja, wie auch immer. Und so wuchs das immer mehr ran. Nicht?
Und nach den Stachelschweinen? Was hast du denn dann gemacht?
Ich lernte schon zu, noch vor dem Mauerfall, einen Kollegen, den Wolfgang Koch kennen. Der durfte seine Mutter hier besuchen.
Hier im Osten, meinst du?
Umgekehrt. Er lebte im Osten. Ach so. Seine Mutter war als Rentnerin hierher gezogen. Und er durfte sie besuchen, hatte einen Bürgen, so, und war aber auch Kabarett besessen. Und wir telefonierten dann, er hatte sich dann vorgestellt und hatte ein eigenes Kabarett gegründet. 88 rum, glaube ich, das Syndikat. Und dann war er ein paar Mal bei uns auch zu Gast. Und dann spielte ich ja wieder, glaube ab 94 war ich wieder beim Stachelschwein. Und dann gab es einen, weil ja die alten Chefs agierten nicht mehr, Rolf war mittlerweile verstorben auch irgendwie. Und es gab Unstimmigkeiten für eine Vertragsverlängerung. Ich hatte auch einen Unfall mit dem Fuß, musste lange aufsetzen, pausieren. Sollte eigentlich zurückkommen und dann wurde das ja, nein und hin und her. Und dann habe ich gesagt, so, das war's. Entweder mit offenen Karten oder nicht. Ne? Und da hat Wolfgang mich, also nicht Gruner, sondern der Wolfgang Koch, mich überredet, ob ich nicht mit ihm auf Tournee gehen würde, mit seiner Truppe. War noch ein Kollege dabei. Mhm. Ich sage, ich bin eigentlich kein Tourneetyp. Überhaupt nicht. Die Zeiten sind vorbei. Hab's aber trotzdem gemacht, weil Synchron auch noch nicht so war. Nicht? Und ich war natürlich auch durch die ganze Situation damals noch mit der Trennung und so, das war alles nicht so... So, das Gelbe vom Ei, nicht so einfach und sowas. Gut. Und habe das gemacht und merkte aber, das ging nicht. Und dann hatte er die Idee, ja, ich habe auch die Nase voll, wollen wir nicht einen eigenen Laden aufmachen? Und Dieter Hildebrand hat zu uns dann gesagt, also uns dann bei der Eröffnung, weil Wolfgang ihn sehr gut kannte, wer mit 50 noch ein Theater aufmacht, der muss bekloppt sein. Ich sage, ja, das sind wir auch. Ne? Und so ist das Syndikat entstanden und wir haben es auch gemacht. Aber angesichts der Fülle, also auch was nach der Wende entstanden ist, der Kabarettfülle und der vielen, es änderte sich auch viel durch die sogenannten Events, die plötzlich auftauchten, die es vorher gar nicht so gab, kriegten die Theater immer mehr Schwierigkeiten. Mhm. An Zuschüsse war gar nicht zu denken. Und ich hatte ja immer noch durch das Management gelernt und war ja auch viel mit Berlin Kulturmanagement in Verbindung und sowas, habe die Zahlen immer beobachtet. Und wir hätten jeden Tag ungefähr, ich sage, müssen wir ganz, alle Berliner Kabaretts müssen fast 3000 Zuschauer haben, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Und so viel Kabarettbegeisterte Leute, und das jeden Tag, ja, haben wir nicht. Ja, du immer mit deinen Statistiken. Ich sage, ich bin kein Statistikenreiter, ich sehe nur die Realität. Und das ging die ersten 4 Jahre gut. Und dann ging es immer mehr. Und dann musste man auf Tournee fahren. Und dann haben wir aber gesagt, wir beenden das, weil er wollte sowieso aufhören. Und dann haben wir das wirklich anständig, ohne Zank und Streit,
ach toll,
auch aufgelöst und über die Bühne gebracht.
Bist du denn der Meinung, dass die Begeisterung für das Kabarett auch dadurch gelitten hat, dass gerade was den Osten angeht, die politische Brisanz ein bisschen raus war nach der Wiedervereinigung?
Sie ist ja nicht raus, aber das ist eine ganz schwierige Sache. Es hat sich erstmal, die Form des Kabaretts hatte sich ja geändert. Mhm. Und das war auch ein Streitpunkt manchmal zwischen Wolfgang und mir, wo ich gesagt habe, wir müssen doch etwas die Comedian-Schiene bedienen. Mhm. Mit dem hergebrachten Kabarett, wie wir es kennen, wir haben natürlich immer sehr viel mit lustigen Sachen drauf. Ich sage aber, wir brauchen da noch mehr. Und das ging auch immer alles vernünftig ab in Gesprächen oder Diskussionen, aber das fruchtete nicht so richtig. Und auch diese Ensemble-Kabaretts wurden zu teuer, wenn sie davon leben wollten. Und das ging nicht mehr.
Okay.
Und da hat natürlich jetzt die Distel oder sowas, die hat den Bestand, aber Berlin hätte nicht 10 solcher Häuser vertragen. Mhm. Hallervorden, okay, hat ja auch recht vernünftig dann umgeschwenkt, hat da also ein Gastspieltheater rausgemacht, hat das andere Theater gegründet. Und wenn wir jetzt auch noch hätten ein Gastspieltheater aufgebaut, dann haben die Künstler auch Probleme und sagen, ja, eigentlich stehe ich dem Hallervorden im Wort, aber eigentlich gehe ich ja immer zu Distel, jetzt kommt ihr auch noch. Dann sind die wieder sauer. Ja, so geht das dann irgendwie. Ne? Und auch die Zeit, dass dass die dann 4 Wochen am Stück, so wie Riechling das gemacht hat, der sagte mir dann mal, du, wenn ich jetzt komme nach Berlin, Maximum 4-5 Tage, das reicht, dann bin ich ausgereizt hier. Mhm. Das ist nicht mehr so, dass die da in 4 Wochen. Ne? Auch die Fernsehpräsenz hat sich geändert und alleine hätte ich dazu keine Lust. Ne? Und was sich jetzt zurzeit sowieso abspielt, also da.
Ne. Nee, das war vorhin der Hintergedanke, wenn man jetzt aus der kreativen Seite auf die wirtschaftliche Seite den Schwenk macht und die Frustration und die Liebe zur Kunst,
ja,
wie ändert sich das, dass man dann halt mit den wirtschaftlichen Umständen dann sich den Kopf zerbricht, weil wenn du jetzt als Kreativer auf die Bühne gehst.
Ja, ich verstehe dich. Ja.
Ne, und dann hast du ja die andere Seite quasi hinterm Vorhang,
ja,
die du dann nicht 1:1 erlebst. Aber wenn du dir halt darüber hinaus auch noch den Kopf zerbrichst, ob das dann an der Liebe zur Kunst auch was tut.
Ja, man muss da sehr realistisch sein. Also man kann nicht nur von Träumen leben. Das funktioniert dann nicht. Ne? Ich habe das dann erlebt, nachdem die Eigenverantwortung, ja auch richtig, die lag ja bei uns Vieren. Wir waren 4 Gesellschafter in diesem Theater. Ich bin nachts mit Zahlen, nachdem ich gespielt hatte, tagsüber synchronisiert hatte, gemanagt habe per Telefon, noch müssen ja viele Sachen gemacht werden, wirtschaftliche Art oder irgendwas.
Ja, klar.
Nicht? Oder du musst ja immer weiterdenken. Auch Gastspiel mit Hildebrand, klappt das, kommt der, aha, der kommt auch, gut, okay. Ne? So, dann gespielt. Das darf keiner merken, dass du eventuell müde bist oder irgendwas. Das geht auch alles. So, und dann nach Hause. Ich bin aber nachts mit Zahlen eingeschlafen und gesagt, Moment, da kommt das noch, der muss da mal. Und morgens mit Zahlen aufgewacht. Und ausschlaggebend war dann auch, ich habe nie die Lust und den Spaß verloren. Mhm. An Tourneen oder wegfahren. Und als es dann losging, dass wir wegfahren mussten, um den Laden zu halten, da habe ich gesagt, so, jetzt muss die Bremse gezogen werden. Ne? Und dann war ausschlaggebend, da haben wir eine Sitzung gehabt und wir kriegten von unseren Mitarbeitern, wir hatten ja eine Gastronomie dabei, das waren alles Teilzeitkräfte, alles ordnungsgemäß bezahlt über Versicherung, Lohnversicherung. Und dann habe ich so die Karten so auf den Tisch gelegt. Viele Grüße aus Mallorca, viele Grüße aus Abu Dhabi, viele Grüße aus Island, sendet euch. Ich sage, fällt euch was auf? Wie jetzt? Diese Ansichtskarten. Ja, ist das schön, Ansichtskarten. Ne? Guck mal, alle von da, von da, von da. Wart ihr da schon mal? Wie jetzt? Ich sag, die fahren alle durch die Gegend. Ich sag, wir vier Idioten stehen oben, sage ich jetzt mal. Ich meine, das ist nicht böse. Wir haben nur den Sommer, alles darauf. Und die bekommen alle ihr Geld. Jetzt sind wir wieder bei den realistischen. Ich sage, hier stimmt was nicht. Ich sage, jetzt müssen wir einmal wirklich mal auch an uns denken oder an alles andere, sonst geht das hier ganz böse runter. Ne? Und da kam dann irgendwann, wo man dann sagte, ja, ne? Dann kam die Sitzung, wo wir gesagt haben, so funktioniert das nicht. Mhm. Ne? Und so weh das dann auch eventuell tut, nicht? Weil da, wir haben das ja mit der eigenen Hände Arbeit auch aufgebaut und sowas. Ne? Aber das muss man wissen bei solchen Geschichten. Ne?
Aber du bist ja da auch sehr... Wie soll ich sagen, zumindest jetzt im Nachhinein, ich war ja nicht dabei, aber du wirkst ja sehr straight und da sehr beherrscht, weil du es mit dem Verstand klärst. Und
ich versuche es, ja. Natürlich kommen da auch mal, werden die Worte vielleicht auch mal schärfer, da wo es nötig ist oder auch mir gegenüber dann, das soll ja auch so sein, nicht? Aber es hat ja nur keinen Sinn. Bloß ich kann mich ja nicht den Realitäten gegenüber verweigern. Nicht?
Das stimmt.
Weil es muss für beide Seiten etwas herumkommen.
Sag mal, ne? Axel, da fällt mir gerade ein. Hast du Wehrdienst gemacht?
Nee, brauchte ich nicht. Das ist auch schon wieder eine Kabarettnummer. Ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen, 52.
Ja.
Das heißt, die Bundeswehr damals konnte sich das aussuchen. Und ich hatte, durch die Konditorei bedingt, weil ich wahrscheinlich zu viel genascht hatte, einen Ulcus duodeni, also ein Magengeschwür. Ein vernarbtes, gibt es heute noch den Zettel. Nicht? Und da hat mir mein damaliger Hausarzt, als ich mir dann so eine Tablette da geholt habe, sagte, du bist ja bald 18, da kriegst du ja die Musterung. Willst du zum Baras? Die sagten damals noch Baras, Bundeswehr. Ich so, nee, eigentlich nicht. Na gut, dann kriegst du von mir einen Attest. Das habe ich
damit
heute.
Damit wir das geklärt.
Habe ich heute noch. Herr Luther leidet an einem Ulcus duodeni und ist auf fortwährende Diätverpflegung angewiesen. Gezeichnet Dr. Meyer, Hausarzt. Sagt, dann das nimmst du mit zur Musterung.
Wunderbar.
Und ich hätte, wenn die mich jetzt genommen hätten bei der Bundeswehr, hätte ich sagen können, das esse ich nicht, das esse ich nicht, das darf ich nicht trinken.
Ja.
Und da haben die gesagt, bloß alle weg. Wollen wir nicht.
Ja.
Und dann habe ich mich ganz scheinheilig hingestellt und habe gesagt, oben hing noch das Bild vom Bundespräsidenten. Und die saß ja die Kommission da. Ja, wir müssen ihm mitteilen, dass sie dann also nicht dem Wehrdienst, sie überliegen dann der Wehrüberwachung. So, was heißt das denn jetzt? Ne? Wehrüberwachung ist, dass sie sich immer melden müssen, wenn sie umziehen. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr. Und es könnte sein, dass sie ab vielleicht mal zu einer Grundwehrübung einbezogen werden, aber seit Bestehen der Bundeswehr noch nie praktiziert worden ist. Originalton, ne? So, und dann sage ich auch, Mama, meinen Sie, es geht nicht? Ich wäre so gern zur Marine. Nein, das geht nicht. Weil meine Kumpels damals, alle, die nicht zum Bundeswehr, die mussten ja alle dann, das war ja damals ein etwas schwieriger Prozess, also diesen Zivildienst. Die haben alle gesagt, wir verweigern den Wehrdienst.
Ja.
Mhm. Und dann mussten die vor diese Kommission und mussten dann, und wenn sie Glück hatten, kamen sie durch oder sie mussten dann ihre 15 oder 18 Monate machen. Und so kam ich so früh zur Schauspielschule.
Alles klar.
Haben mich dann gleich ausgemustert und gesagt, weg. Nicht? Und dann
deswegen. Und nach der Zeit beim Syndikat, als dann das so vorbei war, hast du dir dann gesagt, okay, dann spreche ich jetzt erstmal weiter? Oder?
Ja, eigentlich war es schon eher mal. Ich habe das nur dem Wohlwollen meines Kompagnons gegenüber gemacht, weil der auch auf Rente gehen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, sagt er, noch 2 Jahre war der Laden schon zu, wollen wir noch Tournee fahren? Der war ja zwischendurch dann immer längerer auch Zeitraum und über Weihnachten, Neujahr war Ruhe, weil sonst hatte ich ja immer Weihnachten, Neujahr gespielt. Sagt er, wenn wir jetzt wieder neu nehmen, weil wir waren natürlich ein eingefuchstes Team. Mhm. Wir sind zusammen gefahren, wir wussten sofort, der eine kümmert sich darum, wenn wir irgendwo ankamen oder wenn irgendwas war auf der Bühne. Wir konnten ja zwischendurch, konnte da irgendwas umfallen, wir haben improvisiert. Ich konnte mit Wolfgang genau solche Sachen machen wie mit Wolfgang Gruner, mhm, oder umgekehrt. Mhm. Das hat funktioniert. Nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann wirklich Stichtag ist 2013 Schluss. Und dann nur noch synchron.
Nicht? Okay, das war für dich, stand für dich fest.
Und das fing ja dann auch schon wesentlich eher an, schon, dass ich also Mitte der 90er dann schon auch größere Sachen gesprochen hatte. Nicht? Und dank meines Disponenten, der Stefan, der das hervorragend macht seit vielen, vielen Jahren, der wusste immer genau, wo ich war. Der hat sich akribisch die Termine eingetragen und sagte, da und da ist Tournee. Dann ist er wieder in Berlin. Also das klappte immer. Das ging alles. Ne?
Toll.
Aber wenn du sagst, ob etwas gelitten hat oder nicht, nein, alles zu seiner Zeit. Ich habe mich auf der Bühne ertappt. Ich stand oben, weiß nicht, es waren 200 Zuschauer irgendwo, lief alles gut und sowas. Und wir redeten und redeten. Und irgendwann auf einmal machte es bei mir, das ist ja das Merkwürdige bei uns, wie du kannst denken nebenher an irgendetwas, aber du spielst trotzdem, es funktioniert. Ne? Und dann habe ich gesagt, was machst du hier oben eigentlich? Es wurde mir immer irgendwie, ich sage, ey, das ist es nicht. Es muss was anderes sein. Und das habe ich mich dann 3-4 Mal ertappt, habe das aber für mich behalten. Meiner Frau habe ich es natürlich erzählt. Ne? So. Und ich hatte natürlich die Sicherheit, ich konnte das ganz aufgeben, war darauf nicht angewiesen, konnte ja woanders rein. Ne? Und irgendwann durch Zufall habe ich in dieser Zeit auch mit Otto Mellis vor zwei Jahre danach gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Wir haben uns ab und zu mal im Synchron gesehen. Wir wussten eigentlich gar nicht voneinander, wer es wäre. Das wussten wir nicht. Ich meine, kannte natürlich seinen Namen und wusste, wo er spielte. Ja, das kann ich nachvollziehen, Herr Luther. Wissen Sie, ich stand auf der Bühne, da war ich so 64 im Ensemble. Da habe ich mir gesagt, was treibst du hier oben eigentlich, du alter Sack?
Alles so großartige Schauspieler. Sag, und dass ihr das denn so denkt, ey, Wahnsinn.
Er hat das ohne Bosheit irgendwie gesagt. Er hat ja auch bis ins hohe Alter auch noch Fernsehverpflichtungen alles gemacht. Nein, aber sagt er, ich kann das nachvollziehen. Ne? Und irgendwann ist das, und da ich das Glück habe, im Synchron diese vielen tollen Rollen sprechen zu können, à la Couleur, von Ruff bis runter, ne? von Elend bis Reich bis Schick bis Schön, was weiß ich. Ne? Ich kann mich da so austoben, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich muss auf die Bühne. Das muss ich nicht.
Du hast ja auch viel, also du hast ja schon eine Menge Bühne ausgelebt.
Ich habe ja, wenn du darfst ja nicht vergessen, ich habe ja 30 Jahre en suite Theater gespielt, fast jeden Tag.
Ja.
Da hatte ich ja in den festen Häusern früher, gut, da hatte ich ja sogar mal frei, da musste Weihnachten, musste die Oper ran oder Operette nicht. Da war nicht das böse Schauspiel dann nicht. Und was nicht heißen soll, dass ich nicht sagen würde, wenn das jetzt irgendwann mal möglich wäre. Aber ich, erstmal ging es wahrscheinlich jetzt aus Zeitgründen auch gar nicht und dann auch wo. Und nein, ich reiße mich nicht drum.
Okay.
Es gibt sicherlich gewisse schöne Rollen, wo man sagt, ja, da hättest du mal. Aber das wäre ja auch eine ganz andere, es wäre ja jetzt nicht so, dass ich morgen für das Textbuch nehme und sage, und jetzt fange ich an zu spielen. Du müsstest ja erstmal ein ganz anderes Training. Überleg mal, wie lange das hier ist. 10 Jahre war das weg. Ne?
Ja. Meinst du nicht, dass man, wenn eine Probe losgeht, also nicht keine Übernahme, sondern ein Probenprozess.
Es kommt wieder, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt etwas Bedenken, manchmal geht es mir durch den Kopf, ob ich einen Kurt-Tucholsky-Abend wieder. Ich habe mal recherchiert, Tucholsky hat ja seine Zeiten. Manchmal interessiert es keinen Menschen mehr, dann hast du einen irren Zulauf. Ich habe das ja immer in ein paar Jahren gemacht. Dann ist er wieder weg, genauso bei Kästner oder bei allen möglichen anderen.
Ich glaube, gerade ist er wieder sehr aktuell.
Ja, du, aktuell sind die ja immer. Ne? Und ja, da habe ich mir überlegt, wenn du, hältst du das durch, schaffst du das? Das würde ich mich jetzt fragen. Da bin ich ja jetzt auch ein bisschen älter, weil das braucht eine solche Power, eine solche Kraft. Und ich kenne mich da oben. Nicht? Also nichts ist schlimmer, als wenn ich da eine Einschlafveranstaltung machen würde.
Na klar.
Das kann man nicht, aber das kann man trainieren. Mhm. Nicht? Das weiß ich nicht. Nicht? Aber ich vermisse es. Ich meine,
Lesungen und so? Könntest du dir sowas vorstellen?
Ja, aber da ist bisher, ist noch keiner herangetreten. Ich habe das mal gemacht, da hat sie mich überredet, Janina Richter. Ja. Die hat doch in ihrem Haus das immer gemacht und da sagt sie, du musst jetzt aber auch mal ran. Das war irgendwie zu Weihnachten rum, aber schon lange her. In dem engen Raum. Ich sage, oh, ja, mach bloß die Fenster auf, da kriege ich keine Luft hier drin. Ja. Ich sage, dann mache ich aber nur kabarettistisch. Es gibt von Tucholsky gibt's eine herrliche Weihnachtsgeschichte und alles Mögliche. Ich sage, das habe ich mir aus irgendeinem Buch zusammen. Dann ist eine eigene Geschichte von mir dabei, die ich geschrieben habe über einen Heiligabend. Ja, mach das unbedingt. Und das hat einen solchen Spaß gemacht, dass ich natürlich gemerkt habe, ich denke, hey, wenn du schon Kollegen kriegst, dann funktioniert es ja noch. Weil die haben da einen solchen Spaß daran gehabt. Und Janina meint, du musst das. Ich sage, ja, ich weiß, aber jetzt erstmal nicht.
Axel, ich sage was. Wenn das Schiff hier untergeht, und dazu kommen wir gleich nochmal, vorher muss ich nochmal kurz um die Ecke, dann weiß ich, wen ich frage. Und dann nehmen wir uns zur Not das Telefonbuch oder die liebsten, klügsten Stellen aus Tucholskys und Kästners Werken.
Ja.
Noch ein, zwei tolle Kollegen und dann machen wir es halt wie früher, dann fährt man halt ein bisschen umher.
Fährt man umher. Ja, bei den Preisen heutzutage.
Ja, ich bin sofort wieder da. wie schon angekündigt, Axel.
Ja.
Ich mache es jetzt in jeder Folge, weil ich versuche ja auch ein bisschen öffentlichkeitswirksam zu werden und ich glaube, dass die Fans eine Macht sind, wie es so schön heißt.
Ja.
Siehst du uns in 10 Jahren noch synchronisieren oder nicht?
Da ich ein unverbesserlicher Optimist bin, ja, sage ich jetzt erstmal. Aber Herr Blüm hat damals auch gesagt, die Renten sind sicher, aber das war wohl nicht sogar. Nein, aber komm, das... Es wird sich sicherlich viel ändern. Das kann ich auch einem jungen Kollegen mit auf den Weg geben. Und ich und viele andere Kollegen also aus meiner Generation waren ja auch immer bemüht oder kannten es nicht anders, dass sie immer verschiedene Standbeine haben. Mhm. Nicht? Also nach Möglichkeit, wenn mal etwas nicht funktioniert, lassen wir jetzt mal die Leute, die fest an irgendeinem Theater immer engagiert waren. Aber wenn du dich auf die freiberufliche Schiene gibst und dann auch weißt, was eventuell noch in dir schlummert. Deswegen habe ich auch im Synchron, wollte ich relativ früh wissen, als damals die Privaten auf den Markt kamen und also unheimlich viel Sprecher, immer mehr Texter gesucht haben, wollte ich wissen, wie funktioniert das Texten. Mhm. Wobei ich jetzt nicht sage, dass ich ein ausgezeichneter Texter bin, aber da habe ich es gelernt, Rhythmus, gerade bei diesen Sitcoms, wo es stimmen muss, ja, und so weiter. Habe Bücher gemacht, sehr viel, habe mich auch hinten hingesetzt. Ich habe vielleicht nicht die Ruhe für die Regie und gehöre nach vorne. Und das ist auch gut so, bin ich besser aufgehoben. Ne? Aber ich habe es gemacht, deswegen habe ich auch Theatermanagement gemacht. Mhm. Auch vor den Stachelschweinen schon ein bisschen. Habe also mal so Festspiele organisiert, wollte wissen, wie zahnt so etwas? Wie gehe ich damit Geld um?
Sag ganz kurz, für welche Serien oder was für Bücher hast du geschrieben?
Ach Gott, das ist so, da kam dann noch Rauchende Colts, haben wir gemacht, was unheimlich Spaß machte, weil die immer in der Totalen waren. Also, nein, und dann habe ich hier Who is the Boss, haben wir damals gemacht. Und dann hier Booker war eine meiner ersten Geschichte. Dann habe ich einen Film, der ersten Filme von Jean Reno gemacht. Das war irgendwie so eine Agentenklamotte oder sowas. Nicht? Dann habe ich einen wunderschönen israelischen Zweiteiler gemacht, Skipper 1 und 2, wo ein Vater versucht, seinen Jungen, der nach Amerika zur Mutter soll, das war eine sehr süße Geschichte, die in Israel spielte. Aber das ist alles lange vorbei und dann nicht so.
Ja.
Und wie gesagt, oder auch das Schreiben, so dass, weil man weiß nicht, was kommt.
Mhm.
Ich meine, die Menschen, nee, jetzt schreibe ich nicht mehr. Ich habe im Moment die Muße und nicht die Zeit. Nicht? Und also auch jetzt um irgendwelche Gedanken oder sowas, das mache ich nicht. Wenn jemand die Möglichkeit hat, soll er darauf vorbereitet sein. Ich meine, gelesen wird immer, mit Sicherheit. Nur vom Lesen alleine, vom Vortragen kann man auch nicht unbedingt lesen. Nicht?
Du meinst live lesen?
Ja, live oder? Lesen oder ja. Sowas, diese Möglichkeiten. Nicht? Mhm. Auch oft Deswegen Ensemble größerer, wenn die jetzt auf Tournee gehen wollen. Du weißt, was kosten Hotels, was kostet das? Der Veranstalter hat nicht mehr viel Geld. Das hat sich alles geändert. Ich kann nur sagen, gut, dass wir weg sind von der Straße. Weil Veranstalter zuckt zusammen, wie viel wollen sie haben? 3.000 Euro? Wo du sagst, ja, holla, ich brauche für das Hotel, wir kommen mit 4 Mann, wir kommen da. Dann weißt du, wie schnell das zusammenkommt. Ich sage, das ist vor Steuer. Nicht? Oder so etwas. Nicht?
Schwer.
Ja. Ich warne davor, einfach zu sagen, sich blind jetzt darauf zu verlassen mit dem Synchron. Ich meine, das wird es immer geben.
Meinst du, ja?
Ja, aber es wird in einer anderen Form wahrscheinlich stattfinden, nicht?
Also du meinst, Filme auf Deutsch geben, also amerikanische Filme auf Deutsch?
Ja, vielleicht kommt es durch. Ich kenne es aus dem europäischen Ausland oder andere Kollegen ja auch, die wissen, da gibt es das ganz selten mit Synchron. Ich bin ja nun oft aus familiären Gründen, weil meine Tochter dort lebt in Schweden. Da ist ein Untertitel drunter und ansonsten jeder Schwede hat Pflichtfach Englisch. Ja. Die gucken das alles nur in Englisch sowieso, die Filme. Und die anderen kommt Schwedisch was drunter, nicht? Ein Schriftzug und das war's, nicht?
Na, aber bis die heranwachsenden Generationen hier flüssig.
Ey, das wird es hier auch nicht geben, nein. Also,
das wird noch ein bisschen dauern.
Sind wir mal zuversichtlich, dass also die nächsten vielen Jahre wird es das noch geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das ändern wird. Nicht? Also, dass auch einiges vielleicht dann, ich weiß es nicht, mit der modernen Technik, dass was drunter gemischt werden kann bei entsprechenden Filmproduktionen, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Nicht?
Okay. Naja, hoffen wir, dass dein Optimismus letztlich recht behält.
Ja, nur ohne dem, dann können wir ja gleich zumachen. Nicht?
Ja. Und Axel, da wir so langsam in Richtung Ende kommen.
Ja.
Ich weiß, man darf ja immer nicht wirklich was verraten, was man so macht. Wir unterschreiben ja immer Verträge. Andererseits befinden wir uns ja natürlich auch in einer Zeitblase. Und dahingehend meine Frage, gibt es denn da gerade oder eventuell etwas, was von dir gerade zu hören ist, wo du eine schöne Figur sprichst bzw. spielst?
Also das weiß ich jetzt selber nicht so genau, weil wir immer nur die Arbeitstitel und dann ertappe ich mich immer dabei, oh, da bist du ja auch drin oder das warst du. Also wer es jetzt unbedingt mal hören will, das ist, das fällt mir jetzt immer richtig auf, das ist der junge Inspektor Morse. Der läuft ja immer in einer Wiederholung. Den haben wir ja schon vor 3-4 Jahren gemacht und das fällt mir gerade so ein. Nicht? Und dann
schön.
Bin ich ja der leicht dem Roger Allen meine Stimme. Der ist ja der Mentor von dem Jungen. Ja. Und dann haben wir gerade, aber da kenne ich den Titel nicht, ich habe gerade den Nils Astrup. Der hat zwar einen dänischen Namen, ist aber ein Franzose und lebt dort, hat dort ein Theater auch und spielt auch viel Theater, hat eine Schule dort auch und ich habe das Vergnügen, ihn schon ein paar Mal gesprochen zu haben und der verkörpert den Celi Di Bace in einem Film jetzt. Wann der rauskommt, das weiß ich nicht.
Wir sind damit sehr vorsichtig.
Und ich kenne auch den Original, den Titel, den weiß ich nicht. Den haben wir jetzt gerade fertig gemacht. Nicht?
Okay,
und,
cool.
Ja, und da sind auch jetzt noch, das habe ich gestern erfahren, 2 Namen von potenten Schauspielern sind im Gespräch, die eventuell auf mich zukommen, aber das wissen wir noch nicht.
Okay, gut.
Müssen wir sehen. Und dann habe ich neulich, das war auch ganz lustig, in dieser Serie, von dem Stallone, die Tulsa, wo ich eine herrliche, da war wieder der böse alte Mafiosi war.
Ah, schön, schöne Rolle.
Dem Tode ringend.
Wird ja gerade groß beworben, glaube ich, mit Plakaten an jeder
S-Bahn-Station. Ja, der startet wohl jetzt gerade und da hatte ich das Vergnügen, den. Ja, und das war auch eine lustige Anekdote noch am Rande. Jürgen Prochnow spricht ja den Stallone jetzt. Ne?
Ja.
Und da haben wir uns, wir hatten uns vor Jahren schon mal getroffen und diesmal auch nochmal. Und da sage ich, können Sie sich noch erinnern an die Ruhrfestspiele 1974 oder so? Macbeth. Ja, bei diesem Heime, sagt er. Ja, bei dem Heime. Ja. Und er war ja damals in Bochum engagiert. Ich sage, und ich bin der jüngste Schauspieler, den sie immer mit abends genommen haben nach Hause, weil der kein Auto hatte. Sagt er, das gibt's nicht. Ne? Weil er fuhr damals einen Austin 1100, das war so ein etwas größerer Mini Cooper, und der sagte immer, du kommst ja da hoch, musst dann mit dem Zug fahren, setz da rein. Und dann, ne, er spielte den Macduff und war damals schon in seinen Anfängen. Er hatte schon die ersten zwei, drei Filme gedreht aus. Nicht?
Und war ja auch international denn sehr erfolgreich.
Ja, hinterher dann ja. Nicht? Und hatte aber da schon, ja, hat er schon Tatorte hier gespielt und hatte schon seinen Namen. Und der nahm mich immer mit und schmiss mich dann am Schauspiel aus Bochum wieder raus. Da siehst cool. du, so sehen muss, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Gut,
nicht?
Gut, ja. Also ja, ja. Gut, da auch freundlich zu bleiben.
Ja, ja, nein, nein, das war lustig.
Ja, schön.
Gut.
So, Axel,
ja.
Liegt dir noch was auf der Seele?
Da du gerade über Lesung gesprochen hast, komm, es dauert 2 Minuten, aber dann ist Schluss.
Oh ja, ja. Oh ja.
Müsste dich ja eigentlich interessieren.
Schieß los.
So. Meine Damen und Herren, ein reizender Abend von Erich Kästner. Einladungen sind ja eine schreckliche Sache. Nicht wahr? Naja, für die Gäste. Ich meine, der Gastgeber weiß immerhin, wer ins Haus und was auf den Tisch kommt. Ihm ist im Gegenteil zu mir bekannt, dass Frau Rucktäschel, meine Nachbarin, zu Linken taub ist, aber zu eitel, diese kleine Schwäche zuzugeben. Und was es bedeuten soll, wenn seine Gemahlin in vorgerückter Stunde mit Frau Sendeweins Frühjahrshut ins Zimmer tritt und flötet, ein entzückendes Hütchen, meine Liebe, setzen Sie es doch einmal auf, damit wir sehen, wie es Sie kleidet. Also, was das bedeuten soll, weiß auch nur der Gastgeber. Die Gäste können es höchstens ahnen und aufbrechen. Ach, wie schön ist es, von niemandem eingeladen, durch die abendlichen Geschäftsstraßen zu schlendern, irgendwo eine Schweinshaxe und ein wenig Bier zu verzehren und allenfalls mit einem fremden Menschen über den neuen Benzinpreis zu plaudern. Aber Einladungen? Nein. Dafür ist das Leben zu kurz. Nehmen wir beispielsweise die Einladung bei Burmeisters vor 3 Wochen. Das sind nette Leute, entzückende Leute, gebildet, weltoffen, hausmusikalisch, also nichts gegen Burmeisters. Wir wussten, wer außer uns noch käme. Thorn, der Verleger, mit seiner Frau, also alte Bekannte. Wir waren pünktlich, Thorns waren schon da. Und Herr Thorn erzählte ein paar Witze, weder zu alt noch zu neu, so hübsch abgehangen. Lottchen, meine Frau, sah mich an, als wollte sie sagen, sag mal, was hast du eigentlich gegen Einladungen? Ja, und dann flog die Tür auf. Ein Hund trat ein. Er musste sich bücken, so groß war er. Eine dänische Dogge, wie wir später erfuhren. Lottchen dachte, die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde und wollte das Tier streicheln. Es schnappte zu, wie ein Vorhängeschloss. Zum Glück ein wenig ungenau. Vorsicht, sagte der Hausherr. Ja, nicht streicheln. Dr. Riemer hätte es neulich ums Haar einen Daumen gekostet. Der Hund ist auf den Mann dressiert. Frau Thorn, die auf dem Sofa saß, meinte zwinkernd, aber doch nicht auf die Frau. Und sie schien hierbei eine etwas ungeschickte Handbewegung gemacht zu haben, denn schon sprang das Tier, elegant wie ein Hannoveraner Dressurpferd, mit einem einzigen Satz mitten quer durchs Zimmer, landete auf Frau Thorn und dem Sofa, sodass beide in den Nähten krachten. Herr und Frau Burmeister eilten zur Hilfe, zerrten ihren Liebling ächzend in die Zimmermitte und zankten dort zärtlich mit ihm. Anschließend legte der Gastgeber das liebe Tier an eine kurze, aus Stahlringen gefügte Kette. Wir atmeten vorsichtig auf. Und dann hieß es, es sei serviert. Wir schritten, in gemessenem Abstand, hinter dem Hunde, der einen Burmeister an der Kette hatte, ins Nebenzimmer. Die Suppe verlief ungetrübt, denn der Hausherr aß keine. Als die Koteletts mit dem Blumenkohl in holländischer Soße auf den Tisch kamen, wurde das anders. Also man kann keine Kalbskotelett essen, während man eine dänische Dogge hält. Keine Angst, sagte Burmeister, das Tier ist schläfrig und wird sie gleich zusammenrollen. Nur eins bitte, keine heftigen Bewegungen. Wir aßen wie die Mäuschen, mit angelegten Ohren, wagten kaum zu kauen, zu atmen, hielten die Ellenbogen dicht an den Körper gewinkelt. Doch das Tier war gar nicht müde. Es beschnüffelte uns. Hinterrücks. Sehr langsam. Sehr gründlich.
Und dann blieb es neben mir stehen und legte seine feuchtfröhliche Schnauze mitten in meinen Blumenkohl. Burmeister lachte herzlich, rief nach einem frischen Teller und ich fragte mich verärgert, wo man sich hier die Hände waschen könne. Als ich ein paar Minuten später aus dem Waschraum, aus dem Badezimmer, ins Speisezimmer zurück wollte, knurrte es im Korridor. Es knurrte sehr. Na gut, ich blieb, betrachtete mich im Spiegel. Ich probierte, wie ich mit einem Linksscheitel aussehe, wie mit einem Rechtsscheitel. Nach einer Stunde klopfte der Burmeister an die Tür und fragte, ob mir nicht gut sei. Doch, aber Ihr Hündchen lässt mich ja nicht raus, rief ich leise. Herr Burmeister lachte sein frisches, offenes Männerlachen. Da sagte er, auf diese Tür ist das Tier besonders scharf, wegen der Einbrecher. Einbrecher bevorzugen bekanntlicherweise die Waschräume zum Einbrechen. Warum, weiß kein Mensch, aber es ist so. Komm, Cäsar! Cäsar kam aber nicht. Nicht ums Verrecken. Stattdessen kam Frau Burmeister und Lottchen. Und das Ehepaar Thorn. Sie Armer, rief Frau Thorn, der Obstsalat war himmlisch. Soll ich Ihnen den neuesten Witz erzählen, fragte Thorn. Und ich gab nicht einmal eine Antwort, sondern begann ein Sonett zu dichten. Ja. Einen Bleistift habe ich ja immer bei mir und Papier war ja da. Zwischendurch teilte mir Herr Burmeister mit, er wolle den Hundedresseur anrufen. Irgendwann klopfte er und sagte, der Mann sei leider im Krankenhaus. Ob er später noch einmal geklopft hat, weiß ich nicht. Ich kletterte jedenfalls durch das leider etwas schmale und hochgelegene Fenster, sprang hinunter in den Garten, verstauchte mir den linken Fuß und humpelte heimwärts. Ohne Schlüssel, ohne Mantel. Zu Hause angekommen, setzte ich mich restlos verbittert auf unsere Gartenmauer und wartete auf Lottchen. Als Lottchen mit meinem Hut, Schirm und Mantel angefahren kam, musterte sie mich ein wenig besorgt, betrachtete mich und sagte, »Sag mal, seit wann trägst du eigentlich einen Scheitel?« Ja, das war's. So, Jungs.
Dankeschön, Axel.
Wunderbar.
Ein, wie soll man sagen, ein würdevoller, fulminanter Abgang. Ja. Axel, dem kann ich nichts hinzufügen, wir lassen das so stehen. Danke, dass du bei uns warst, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für die tollen Geschichten aus deinem Leben.
Ja, und ich danke für eure Einladung, für die Bewirtung und dann sagen wir bis irgendwann.
Ne? Auf bald.
Okay, also servus, tschüss zusammen. Ne? Ciao, ciao.
Auf Wiederhören.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien, produziert von Effendi Audio Solutions.